Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Herzlich willkommen, Run Racing, der Motorsport-Podcast. Wir sind wieder da. Es ist eine neue Woche. Es ist hier bei uns gerade Montagabend, 20 Uhr. Wir zeichnen auf. Mal gucken, wie wir es schaffen, das Ding dann zu veröffentlichen. Ihr werdet es auf jeden Fall im Laufe dieser Woche hören. Und ich sage ein herzliches Willkommen an meinen lieben Freund Eddy Mielke und ein herzliches Willkommen an unseren neuen Run-DTM-Experten, der gleich gesagt hat, jawohl, ich mache den Podcast direkt mit. Der gute René Rast, dreifacher DTM-Champion, ist bei uns. Hallo, ihr beiden. Schönen guten Abend.
Guten Abend aus Bremen vom Schreibtisch.
Schönen guten Abend vom Bodensee.
Auch Schreibtisch.
Auch Schreibtisch, ja.
Alles Schreibtisch. Tatsächlich. René, wie war dein Wochenende? Erzähl's mal aus deiner Sicht.
Ja, ganz viele neue Eindrücke natürlich, ne? Ich bin's ja normalerweise nur gewohnt, sag ich mal, als DTM-Fahrer oder als aktiver Rennfahrer Teil der DTM zu sein. Und das ist immer noch ein bisschen mit bisschen Druck verbunden und Leistungsdruck, und man will ja auch mal performen und gewinnen. Und ich habe mich eigentlich immer auf den Moment gefreut, wo ich auch mal bei der DTM sein kann und halt nicht diesen Leistungsdruck habe, dass ich jetzt gewinnen muss und der Rennfahrer bin, und das Ganze mal aus so einer Vogelperspektive zu sehen. Und das war jetzt tatsächlich das erste Mal der Fall, und hat mir extrem gut gefallen. Also ich mag das, und natürlich das Kommentieren mit Eddy, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht beim 24-Stunden-Rennen etc. Auf dem Sofa sieht das mal so einfach aus, aber wenn du dann da oben im Eddy sitzt, dann passiert so viel und es ist eine komplett andere Situation, und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich habe mich am zweiten Tag schon viel, viel wohler gefühlt. Und ihr habt mir natürlich auch das Leben sehr einfach gemacht, muss ich sagen, ne? Also du und Andrea, speziell in der Startaufstellung, Matthias, oder auch im Qualify, da hatte ich natürlich zwei Profis an meiner Hand, die mich da gut unterstützt haben.
Ja, ich fand, du hast das ganz toll gemacht. Eddy, wie hast du es empfunden? Ich meine, es ist ja für uns auch eine Ehre, den dritten Champion im Team zu haben als DTM-Experte. Ich meine, ich kriege da ehrlicherweise immer noch, ich bin DTM-Fan seit 2001, ich kriege da immer noch ein bisschen Gänsehaut, oder?
Ich kann dir sagen, wie ich das empfunden habe. Also ich habe die ganze Zeit Gänsehaut gehabt. Dass das mit René funktioniert, das habe ich mir schon gedacht. Also René hat es ja gerade gesagt, wir haben das schon ein paar Mal zusammen gemacht beim 24-Stunden-Rennen, glaube ich, etliche Male. Wir haben auch Extreme E schon zusammen gemacht, und dass das dann in seinem Wohnzimmer in der DTM inhaltlich funktioniert, das war mir sowieso klar. Aber was ich so empfunden habe, das ist ja auch immer wichtig, dass man da so einen Flow entwickelt. Ja, und ich habe mich eigentlich sofort am Freitag nach den beiden freien Trainings wirklich total drauf gefreut, mit René die Rennen zu machen. Und mein Sohn ist immer mein schärfster Kritiker, der hat gesagt, eins mit Stern, was der Herr Rasta gemacht hat. Und ja, also das war sehr harmonisch, das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin stolz, dass ich an der Seite dieser drei Experten sitzen darf und das Ganze verkaufen darf. Also hat mir großen Spaß gemacht, und ja, wir werden ja nochmal das Vergnügen haben, Norrisring.
Genau, ich freue mich schon drauf.
Ich bin dankbar, Eddy, dass ich an deiner Seite stehen darf und sitzen darf und arbeiten darf. Das will ich auch mal hier ganz deutlich sagen.
Ja, weil du schneller warst.
Ja, das bereden wir später. Wir gehen chronologisch vor. Wir gehen hier ganz chronologisch vor in diesem Podcast. Erstmal muss ich sagen, ich habe ein überragendes Wochenende gehabt, weil, und das liegt nicht an unserem kleinen freien Training, sondern das liegt wirklich an einem ganz, ganz, ganz fantastischen Samstagsrennen. Also ich muss sagen, das hat mich richtig getoucht. Und was mich auch getoucht hat bei der DTM in Spielberg, Saisonlauf Nummer 9 und 10, genau. Was mich auch echt getoucht hat, das war zum einen die sportliche Leistung von Ferrari, im Speziellen von Liam Lawson, dem 19-jährigen jüngsten DTM-Sieger aller Zeiten. Der ist jetzt mal wieder richtig im Meisterschaftskampf angekommen. Und jetzt haben wir echt einen Vierkampf. Und René, da hast du es uns in den letzten Jahren... Gut, wir hatten einen Dreikampf im letzten Jahr noch eine ganze Zeit mit Robin, Nico und dir, aber du hast ja schon viel auch bestimmt. Ich habe jetzt hier so das Gefühl, da sind wirklich vier Leute am Start, die können es jetzt echt alle werden. Also dieser Meisterschaftskampf, den finde ich richtig geil. Insofern fand ich das ein ganz, ganz tolles Wochenende. Wie ging es euch sportlich gesehen?
Ja, ich glaube, du hast gesagt, also Samstag speziell war es ein Rennen. Gerade die ersten 10, 15 Minuten verflogen so schnell. Also ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Und auch das Geile ist auch, dass es cooles und faires Racing war. Wir haben nicht dieses Hauen und Stechen gesehen, was wir am Nürburgring hatten, wo die Jungs sich teilweise wirklich ein bisschen zu arg ins Auto gefahren sind und unfair miteinander umgegangen sind, wo es schon ein bisschen aussah wie Autoscooter, sondern wir hatten am Samstag wirklich ganz, ganz viele Überholmanöver, die wirklich über mehrere Kurven gingen, wo die teilweise zu zweit durch drei, vier, fünf Kurven gefahren sind und das nebeneinander und ohne sich von der Strecke zu schieben. Und ich glaube, das ist das Rennenfahren, was wir sehen wollen. Und von dem her, klar, Sonntag war ein bisschen weniger Action, aber gerade Samstag muss ich sagen, also das hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Mir auch. Das war auch echt ein Knallerrennen. Aber Matthias, ich glaube, du hast recht. Die Meisterschaftssituation, ja, durch das, was da jetzt am Wochenende passiert ist, zwei Siege trotz der 25 Kilo dann im Ferrari, werden wir sicher gleich auch drauf zu sprechen kommen. Marco Wittmann hat es ja auch einen Punkt gebracht. Ja, an der Box gewonnen am Sonntag, Liam Lawson. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und da kommt dann wieder dieses Thema mit der Radmutter ins Spiel. Das ist normal, aber trotzdem war es ein tolles Wochenende, gebe ich dir recht. Was mir mit am meisten gefallen hat, war halt wirklich die Tatsache, und es ist einfach was anderes, wenn Menschen auf der Tribüne sitzen, dass die Fans auch im Fahrerlager zum ersten Mal seit 2 Jahren im Übrigen wieder unterwegs waren durften. Ich habe viele begeisterte Gesichter gesehen. Also, ein Stück Normalität und dann mit so einer toll aufgestellten DTM. Fand ich richtig, richtig gut.
Total. Lass uns mal gleich einsteigen. Gewonnen an der Box. Wir reden über das Sonntagsrennen, was in der Tat jetzt sportlich nicht ganz so viel Würze hatte wie der Samstag, aber es war schon eine Demonstration. Ich habe heute Morgen tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit im Sportradio, das ist ja ein neuer Radiosender von vielen Kollegen mittlerweile, glaube ich, gemacht, die früher so bei 9011 oder wie das hieß, 1190 oder was, wie hieß denn das nochmal? Aber dann vor allem hinterher aber auch bei Amazon die Fußballrechte gemacht haben. Eddie, du, glaube ich, kannst dich erinnern. Und die machen jetzt Sportradio. Und da hieß es heute Nacht, Liam Lawson und Marco Wittmann fahren in der DTM in einer eigenen Liga. Das fand ich schon sehr mutig, diesen Satz, weil da sind ja noch ein paar andere Namen auch unterwegs, allen voran Kelvin van der Linde. Aber der Sonntag war schon sehr spannend. Trotzdem an der Box gewonnen. René, wir haben das ansatzweise im Fernsehen besprochen. Hier haben wir ein bisschen mehr Zeit. Du bist Sportler, du bist aber jetzt auch Experte. Erstmal müssen wir festhalten, es findet alles, was den Boxenstopp bei Ferrari angeht und bei Mercedes mittlerweile auch, regelkonform statt. Der Unterschied zwischen Audi und den anderen Herstellern wie Lamborghini und so weiter und eben Mercedes und Ferrari ist diese festsitzende Radmutter an der Felge. Und damit hat man eine
Genau.
andere Strategiemöglichkeit beim Boxenstopp. Das geht eben bis zu 2 Sekunden schneller. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht erklärt, René, du kannst es besser erklären. Du hast bei Boxenstopps 1 Million Mal im Auto gesessen.
Ja, du hast es schon ziemlich gut erklärt. Die Radmutter sitzt bei Ferrari und bei Mercedes einfach an der Felge und die stecken das Rad quasi einfach drauf und können dann mit dem Schlagschrauber direkt das Rad festziehen. Und dadurch können sie vielleicht auch eine andere Choreografie, so heißt es genau, anwenden und dadurch im Idealfall 2 Sekunden schnellere Boxenstopps machen. Dass es nicht immer klappt, das haben wir jetzt in der Vergangenheit öfter mal gesehen. Das klappt hin und wieder. Jetzt am Sonntag hat es speziell bei Ferrari geklappt und das hat genau dann den Sieg eingebracht. Und das Problem ist, dass die anderen Hersteller nicht nachhomologieren dürfen und können. Sonst würden sie das ja auch machen. Sonst würden sie auch einfach ihre Radmutter an die Felge sozusagen kleben und dann das Gleiche machen.
Wieso
Nur die
dürfen die
Autos
das nicht? Wie,
homologiert.
wieso dürfen die das nicht? Weil ein homologiertes Auto bedeutet, es darf dann eben in der Bauart nicht mehr verändert werden, oder?
Genau.
Genau, die Technik ist sozusagen eingefroren und das wird am Anfang oder am Ende des Jahres immer homologiert. Wenn man neue Parts hat am Auto, dann wird gesagt, das ist das neue Auto und so möchten wir mit dieser Spezifikation möchten wir im nächsten Jahr fahren. Und in der Saison kannst du nicht einfach sagen, ich möchte jetzt irgendwas zu diesem Auto hinzufügen. Und das kannst du erst dann am Ende des Jahres eventuell machen, so wie ich glaube BMW das nächste Jahr auch mit dem neuen M4 tun wird. Von dem her kann man das während des Jahres nicht machen und dadurch hat natürlich Mercedes und auch der Ferrari einen Vorteil in der DTM. Und natürlich, wenn ich Fahrer wäre, würde ich sagen, das muss schnellstmöglichst abgeschafft werden, weil es ist einfach ein Vorteil, den die beiden Hersteller dort haben. und ist einfach in dem Moment vielleicht auch nicht fair ist. Und das bringt immer alle anderen in eine Situation, in der sie teilweise gar nicht rauskommen. So wie bei Marco Wittmann jetzt. Der war 1,23 Sekunden vor dem Ferrari. Er hat gestoppt und der Ferrari hat eine Runde sp später gestoppt und war 2 Sekunden schneller beim Boxenstopp und hat ihn dadurch halt überholt. Und Marco hing das ganze Rennen dahinter und kam nicht vorbei, obwohl er wahrscheinlich schneller gewesen wäre. Und das ist natürlich dann für Marco Wittmann extrem bitter, weil das wäre ein Sieg gewesen und in der Meisterschaft hätte der 14 Punkte jetzt mehr, wenn das nicht gewesen wäre.
Das mit der Homologation, Matthias, das muss man auch nochmal erklären. Also, weil wir reden ja, meinetwegen nehmen wir jetzt den Audi raus. Wir reden über ein Auto, was Kundensport auf der ganzen Welt betreibt. So, und deswegen wird dieses Auto homologiert, so wie es von Audi abgegeben wird. Und das wird jetzt ja auch irgendwann mit dem BMW M4 GT3 passieren. René hat es gesagt. Das ist ja der Hauptgrund, warum wir das Auto noch nicht in der DTM sehen, weil das nämlich erst noch homologiert werden muss. Da geht es irgendwie halt wirklich darum, dass das für die ganze Welt dann festgelegt ist, mit diesem System, was im Moment an den Autos ist. Und das kann man dann, René hat es gerade gut erklärt, eben dann nur zur neuen Saison ändern, ne? Also, mir kommt so ein bisschen so vor, René, ich weiß nicht, ob du mir recht gibst, als wenn das alle ein bisschen jetzt überrascht. Aber es ist ja eine andere Voraussetzung, die wir dieses Jahr haben. Es sind die GT3-Autos. Und das scheint mir so ein Punkt zu sein, über den die alle nicht richtig nachgedacht haben im Vorfeld. Weil man gibt sich ja sehr, sehr viel Mühe mit der Balance of Performance, um die Autos so einzustufen, dass die Leistungsdichte möglichst hoch ist. Ja, und deswegen kann ich den Frust von Marco Wittmann sehr, sehr gut verstehen. Was nutzt die tollste Balance of Performance, dass die dann, was weiß ich, 18, 19 Autos im Qualifying in einer Sekunde liegen, wenn dann zwei Hersteller eben 2,5 Sekunden Vorteil haben beim Boxenstopp? Deswegen, also ich verstehe Marco Wittmann da voll und ganz.
Aber Eddie, ganz
gebe
kurz,
ich dir
ganz kurz,
vollkommen.
aber ich
Ja.
habe einen wichtigen Punkt. Man kann aber dann auch ein Auto nicht zurückbauen. Also sprich, Mercedes könnte jetzt auch keine anderen Radmuttern und Ferrari könnte jetzt auch keine anderen Radmuttern, sprich, so wie bei Audi, lose Radmuttern auf einmal verbauen, weil ja deren Auto auch homologiert ist, oder?
Richtig.
So sehe ich das auch,
Ja,
genau.
so ist das.
Ich muss mich eben kurz korrigieren. Ich habe gesagt, dass Marco Wittmann jetzt 14 Punkte mehr in der Meisterschaft hätte. Das stimmt nicht. Er hätte 7 Punkte mehr. Nur der Unterschied zu Liam Lawson wäre 14 Punkte anders. Also das ist jetzt nochmal zur Korrektur. Aber ja, es wird BOP, wird gemacht, natürlich, wie ihr sagt. Und auf der anderen Seite gibt es einen Vorteil für diese zwei Hersteller von 2 Sekunden ungefähr, wenn alles glatt läuft. Und das muss meiner Meinung nach... Ja, das muss mal korrigiert werden. Das wurde schon oft angesprochen. Aber jetzt hat man vielleicht wirklich ein Beispiel, an dem man es festmachen kann. Jetzt hat man es ganz eindeutig gesehen.
Aber was ich nicht verstehe in dieser ganzen Diskussion, ich check das nicht. Wir haben in Monza, Eddie, wir haben hier mit Timo in diesem Podcast nach Monza ewig und 3 Tage über diese neue Art von Ferrari-Boxenstopps zu machen geredet. Also das haben wir ja nicht nur wir drei gesehen, das haben ja noch ein paar andere Leute gesehen. Ich glaube, das Problem ist, dass jetzt auf einmal ein Sieg aufgrund dieser Tatsache entschieden worden ist. Aber eigentlich hätte man da über eine Änderung des Ganzen oder Verbot, wie auch immer, keine Ahnung, Angleichung, ja schon viel früher reden können, weil bekannt ehrlicherweise war es.
Ja, absolut, hast du recht. Das, was wir ja lange diskutiert haben, ist, und das ergibt sich eben halt durch dieses System, diese veränderte Choreografie, dass die Räder anders festziehen, also in einem anderen Rhythmus. Also der Mann von hinten, dann nach vorne wechselt, das hat Ferrari als erstes gemacht. Das haben natürlich mittlerweile die Mercedes-Teams kopiert, weil das eben mit der Radmutter auch geht. Nur die Audi-Teams und auch die BMW-Teams, die können das eben nicht so, ne? Das geht mit dem System nicht. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt gewesen, weswegen, das war ja also aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr enger Zieleinlauf. Wir durften es ja kommentieren, die waren weniger als eine Sekunde auseinander, Liam Lawson und Marco Wittmann. Ja, nur das, was er da in der Box verloren hat, der Marco Wittmann, das ist ihm dann sauer aufgestoßen. Und dann kam natürlich noch das Thema Track Limits dazu. Also, deswegen verstehe ich das voll und ganz, dass das jetzt kein Jubelfunk war von Marco Wittmann, nachdem er da Zweiter geworden ist, sondern der war einfach frustriert, weil er genau gewusst hat, also vom reinen Speed her, hätte er nach seiner Pole Position das Rennen gewinnen können, hat er aber nicht, weil er eben nicht an Liam Lawson vorbeigegangen ist, weil der sich diesen entscheidenden Vorteil in der Box erarbeitet hat.
Also das Thema Track Limits habe ich nicht ganz verstanden bei Marco Wittmann, ehrlich gesagt, weil die beiden, und wir haben das Rennen alle gesehen, ich habe es mir auch nochmal Relive angeguckt, Also es ist jetzt nicht so, dass Liam Lawson permanent die Track-Limits verletzt hat und Marco Wittmann nicht. Die sind nee, da schon mehr beide. Oder weniger, ich wollte gerade sagen, die sind da schon beide so mehr oder weniger wie an der Perlenschnur hintereinander hergefahren die ganze Zeit. Punkt 1. Punkt 2, Liam Lawson hat aus meiner Sicht alles richtig gemacht, weil er nämlich versucht hat, Marco so gut es geht irgendwie auf Distanz zu halten. Ob der, und das hast du gerade gesagt, ob der BMW in der Phase des Rennens, ich sag mal zweite und dritte Drittel des Rennens, nach diesem Boxenstopp und dem in dem Fall war es ja ein Overcut, glaube ich, René, berichtige mich bitte.
Genau, ja.
Dann also sprich, der Liam hat ihn quasi, der ist ja hinterher dann reingeholt worden, das war ja das Schlaue von Ferrari. Marco ist reingeholt worden, dann hat also Ferrari sofort reagiert und hat Liam reingeholt und damit konnte er dann vorbei aufgrund des schnelleren Boxenstopps. Nee, was ich so krass fand, ist, wenn Marco doch schneller ist, René, das kannst du uns erklären, warum fährt er dann nicht vorbei? Er hat zwei Drittel des Rennens Zeit gehabt.
Die Autos haben einfach unterschiedliche Philosophien. Der Ferrari ist wirklich ein Auto, was auf jeder Strecke extrem gut funktioniert. Und man hat es gesehen in den langsamen Kurven oder auch in den schnellen Kurven, dass das Auto einfach eine bessere Rotation hat. Gerade in den langsamen Kurven, in Turn 2 hat man das gesehen. Der BMW lebt vom Topspeed und auch von der Beschleunigung, wo der Ferrari vielleicht nicht ganz so stark war. Aber durch die Kurven ist der Ferrari einfach schneller. Das heißt, durch die Bremsphase und durch die Kurvenphase fährt der Ferrari den BMW weg. Der BMW kommt auf der Geraden wieder ran. Und wenn es dann zum Bremsen kommt, ist der Ferrari wieder stärker und in der Kurve auch. Also der BMW kommt zwar immer wieder ran auf der Geraden, aber in den Kurven fährt der Ferrari wieder weg. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel. Und auch frustrierend für den Marco Wittmann, weil er eigentlich immer genau nicht nah genug dran war, um eine Attacke zu setzen, weil der Ferrari einfach in den Kurven einfach immer dieses bisschen weggefahren
ist. Aber dann war er ja nicht schneller, der Wittmann. Oder ist das zu
leidenhaft? Wenn er freie Fahrt gehabt hätte, glaube ich schon, dass er vielleicht weggefahren wäre. Du fährst ja immer in dieser Dirty Air rum. Also du fährst ja immer in diesem Windschatten rum, was ja auch für die Reifen nicht gut ist, für den Motor nicht gut ist, für das ganze Auto nicht gut ist. Du nutzt deine Reifen mehr ab, du rutschst mehr hinter dem Liam Lawson her. Und ich glaube schon, dass der Marco, wenn er vor ihm gewesen wäre, dann Mitte des Rennens einen Abstand raus hätte fahren können.
Ja, und bei allem Verständnis muss man aus meiner Sicht auch noch eins ganz klar mal herausstellen. Nachdem er ja am Nürburgring so ein bisschen der Bad Boy war, weil er ja Calvin und auch Mike Rockenfeller mehr oder weniger rausgeboxt hat, Liam Lawson hat hier ein Wochenende, so ähnlich wie René Rast, eins mit Sternchen abgeliefert. Samstag Pole, Rennsieg, dann kriegt er 25 Kilo rein und dann eben halt durch diese Boxenstopp-Strategie gewinnt er dann wieder. Also er hat die Meisterschaft spannend gemacht und das war, muss man mal sagen, für einen 19-jährigen DTM-Rookie schon ein Granaten-Wochenende. Also fahrerisch allererste Sahne.
Ich habe gestern Abend, ich hab gestern Abend das große Glück, entschuldige René, du wolltest was sagen.
Nee, ich wollte nur zustimmen, passt schon.
Ich hatte gestern Abend das große Glück, am Flughafen Liam zu treffen. Ich war so versunken in mein iPad und auf einmal stand er vor mir in der Lounge und dann haben wir da eine Stunde gesessen und haben uns ein bisschen unterhalten und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Liam, ich hatte den Eindruck in Monza, du hast überhaupt gar keinen Bock auf die DTM und bist mittlerweile aber voll angekommen und hast richtig Spaß. Und das haben wir auch hier besprochen, ey, die kannst du dich erinnern, ne? Wie Timo
gesagt hat,
ich habe mich so gewundert, dass dieser junge Kerl, der hat das erste Saisonrennen gewonnen, dass der sich gar nicht gefreut hat und so. Und der ist halt auch noch nie in einem Tourenwagen gefahren. Der ist halt sein ganzes Leben Kart und Formel gefahren. Und auf einmal wird er von Red Bull als Junior in diese DTM gesteckt. Und er hat überhaupt nicht gewusst, DTM, Deutschland, ne, was interessiert mich das denn? Obwohl er ja Formel 3 auch in Europa gefahren ist und so. Aber trotzdem, da war er sehr skeptisch. Und er hat gesagt, nach dem ersten Wochenende habe ich auf einmal so einen Bock bekommen. Und mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mit das Coolste, was ich als Rennfahrer bisher gemacht habe. Da habe ich gesagt, naja, so viel hast du ja noch nicht gemacht, du bist 19. Aber er ist extrem gerne mittlerweile in der DTM und ich finde, das sieht man ihm an. Ne? Der Erfolg gibt ihm recht, er strahlt, aber auch das Abkotzen gibt ihm recht nach einem Wochenende wie am Nürburgring, weil da haben wir auch mal die andere Seite dann gesehen. Und
haben wir gestern übrigens auch gesehen und gehört, als er da kurz hinter Nico Müller feststeckte. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Funk erinnern kannst.
Ja, haben wir ein Reel draus gemacht.
Get the fuck out of the way. Ne, war Nico Müller gemeint. Nee, und man hat das ja übrigens auch bei unserer Trainingsfahrt gesehen, als er dazugekommen ist. René war ja dabei und wie der sich zusammen mit Kelvin und Esteban Muth da an der Boxenmauer über dein schwedes Bremsmanöver gefreut hat. Der hat das, glaube ich, ein bisschen gebraucht. Der kannte ja auch keinen. Ist ja auch, weißt du, dann kommen wir Journalisten dann auf einmal da an in Monza. Der ist 19, kommt aus Neuseeland, ist immer nur Formel gefahren, kennt keinen. Ja, was soll der denn da so von den Journalisten so halten, zum Beispiel? Ne? Also, dass der da erstmal ein bisschen vorsichtig ist und erstmal gucken muss, was sind denn das eigentlich alles für Typen, ist ja logisch. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, auch durch unsere Flugaktionen, die wir mit ihm gemacht haben, er war ja jetzt mit dir im Heli und dann jetzt am Wochenende mit Sophia Flörsch zusammen auch schon wieder mit den Flying Bulls unterwegs. Also ich habe das Gefühl, dem macht das mittlerweile richtig Spaß.
Trotzdem, René, ich habe eine Frage an dich. Du bist ein Champion und du bist ein wahnsinnig erfahrener Rennfahrer, vor dem junge Fahrer Respekt haben sollten. Aus meiner Sicht zumindest, in meiner Welt. Und Nico Müller, für den gilt es auch. Der ist zweifacher Vizemeister, der ist einer der alten Recken der DTM, obwohl er auch noch jung ist, aber du weißt, was ich meine. Ich habe mich kurz bei dem Gedanken erwischt, ist ein Get the fuck out of the way, ist das respektlos oder ist das okay? Was würdest du sagen?
Das ist meines Erachtens respektlos, natürlich. Ich habe das auch gehört und habe auch gedacht, das ist eigentlich nicht die feine englische Art. Man muss natürlich dann wieder sagen, er ist 19 Jahre, die Emotionen sind hoch, er kämpft um die Führung. Nico hat in dem Fall nichts mit dem Sieg in diesem Rennen zu tun. Trotzdem ist das natürlich nicht die Art, wie man behandelt werden möchte, ganz klar. Und dann auch von so einem 19-Jährigen, der im Endeffekt gerade mal frisch in der DTM ist. Und das wird dem Nico auch nicht geschmeckt haben. Und ich wollte nur was zu Liam sagen. Ich will deine Leistung überhaupt nicht runterspielen. Nur was mich extrem interessieren würde, wie er performen würde in einem anderen Auto. Denn wenn man jetzt mal schaut, wer vorne in der Meisterschaft ist, das sind alles Jungs, die GT3-Erfahrung haben, die Tourenwagen-Erfahrung haben, das sind die Besten der Besten, die es auf diesem Planeten gibt, in diesen Autos. Und jetzt kommt ein 19-jähriger Liam Lawson, der gar keine Ahnung von diesen Autos hat und gewinnt das erste Rennen in Monza und gewinnt jetzt das dritte Rennen und fährt eigentlich bei jedem Rennen irgendwie vorne mit. Und wenn man schaut, Alex Albon ist sein direkter Teamkollege, der hat dieses Wochenende nicht so performt, deswegen sage ich, seine Leistung, die er dieses Wochenende gebracht hat, war richtig, richtig stark. Weil ein Alex Albon so in die Schranken zu weisen, das macht man nicht eben so. Der Junge ist Formel 1 gefahren und hat neben Max Verstappen gefahren. Also die Leistung, die Liam da vollbracht hat, ist gigantisch hoch einzuschätzen an diesem Wochenende in einem Red Bull Ring. Trotzdem frage ich mich, wie würde er in einem BMW, Audi, Mercedes performen? Und ich glaube, wenn der in diesem Auto sitzen würde, würde er nicht diese Leistungen bringen und schon die Leistung bringen, aber nicht so outstanding sein, wie er zurzeit ist. Denn die beiden Ferraris können natürlich auch so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Die sind im gleichen Team, die können die BOP oder das Ganze auch so ein bisschen beeinflussen, indem sie einfach ein bisschen spielen, was wir ja am Freitag schon gesehen haben im Training, dass der Liam einfach mal nicht die Rundenzeit fährt, die er fahren kann, indem er einfach mal im letzten Sektor langsam fährt. Und dann in der nächsten Runde in dem Sektor wieder schnell fährt und dann mal wieder langsam und einfach so ein bisschen spielt. Und das hat natürlich das Ferrari-Team, die können das natürlich nutzen, weil sie das einzige Ferrari-Team im Feld sind und sie kein zweites Ferrari-Team haben, mit dem sie, ja?
Ja, ich kann dir folgen. Ich finde aber, bei deiner Argumentation wäre doch dann eigentlich müsste Ferrari mit zwei Fahrern an der Doppelspitze stehen, in der Meisterschaftswertung und in der Mannschaftswertung sowieso. Das tun sie ja auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass Ferrari die gesamte Saison überperformt hat und alles in Grund und Boden gefahren ist.
Nee, das nicht, aber ich gebe René komplett recht, weil wir haben das ja beobachtet oben, ne? Also der haut dann immer im ersten und zweiten Sektor, hat er alles purple und im dritten Sektor, komischerweise, ja, dann passt es auf einmal nicht mehr. Also Moment, ich finde, René hat recht, weil Alex Albon hat ja auch schon ein Rennen gewonnen, der hat jetzt halt an diesem Wochenende natürlich auch ein bisschen Pech gehabt mit seinem Reifendefekt dann zum Beispiel, aber ich weiß genau, was René meint und ich gebe ihm da völlig recht.
Aber trotzdem, ich will noch mal drauf zu sprechen kommen, auf dieses Argument, wie würde er in einem, und ich will ihn jetzt nicht verteidigen, ich will nur die Diskussion anregen, wie würde er in einem anderen Auto performen? Also wenn er jetzt in diesem Auto alles in Grund und Boden fahren würde, und zwar seit 10 Rennen, dann würde ich dir folgen, und zwar zu 100%. Hat er aber nicht getan. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das vollkommen. Und wie Eddie sagt, die beiden Ferraris, die sind fast punktgleich zum Red Bull Ring gekommen. Und dass Liam jetzt zwei Siege rausgefahren hat, das sage ich ja, das ist ihm total hoch anzurechnen. Die Leistung, die er da vollbracht hat, war gigantisch hoch. Denn Alex Albon hat es nicht hingekriegt an diesem Wochenende. Natürlich hat er auch Pech gehabt, aber im Qualify war er nicht auf dem Level wie ein Liam Lawson. Von dem her muss man das ganz, ganz hoch anrechnen, was der Liam da vollbracht hat. Und ich sage auch nicht, dass der Ferrari mit großem Abstand das beste Auto im Feld ist. Für mich ist es der beste Allrounder, weil der Ferrari funktioniert auf jeder Strecke. Und auch mit 25 Kilo Zusatzgewicht gewinnt er noch das Rennen. Und das würde ich mal dann wirklich auch sagen, muss man dann vielleicht auch mal beobachten, wie sich das Ganze entwickelt.
Ja, das mit einer der beeindruckendsten Geschichten dieses Wochenendes, ne? Die 25 Kilo und dann eben so zu performen. Im Qualifying hat er die Kilos ja noch nicht gehabt, aber dann im Rennen. Das muss ich sagen, fand ich auch beeindruckend.
Also ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist dann letztendlich gewesen, deswegen habe ich ihn vorhin auch so gelobt, der war jetzt dann wirklich nun nach dem Boxenstopp zweite und dritte Renndrittel auch richtig unter Druck von Marco Wittmann. Ja, und er hat keinen Fehler, genau. Er hat keinen Fehler gemacht. Ne? Er hat keinen Fehler gemacht, genau. Sondern hat das Ding nach Hause gebracht. Und das ist für einen 19-Jährigen sehr reif, finde ich.
Richtig stark. Also, richtig starke Leistung. Das, von dem wir sagen, die Leistung, die er vollbracht hat, war gigantisch hoch an dem Wochenende.
Deswegen ist auch ein Get the fuck out of the way und so aus meiner Sicht auch total verzeihbar. Wobei ich habe mich selber deshalb habe ich dir die Frage gestellt, bei diesem Respektsding so ein bisschen erwischt und dachte so, naja, irgendwie fand ich es auch lustig. Wir haben auf Instagram ein sehr witziges Reel dazu auch gemacht. Der Kollege Kai Salzmann hat es gemacht, echt cool. Hat es übrigens Nico Müller auch geschickt, der sich da auch bedankt hat und das okay fand und glaube ich das lustig fand. Aber in dir drin, glaube ich, brodelt es da dann schon so ein bisschen auch. Das verstehe ich auch. Eine Frage zum den letzten zwei Kurven. Marco hat unglaublich gepusht. Die sind ja dann gefühlt nebeneinander über Start und Ziel dann ins Ziel gefahren. Das hat mich gewundert, warum der auf einmal so da rangekommen ist. Aber bei den letzten beiden Kurven, also extrem spät.
Da gibt's für mich zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Liam einfach in den letzten zwei, drei Kurven einfach ein bisschen Piano gemacht und hat gesagt, er kann mich jetzt hier eh nicht mehr überholen und ich gehe jetzt kein Risiko mehr in Sachen Track Limits oder auch in Sachen Curb Riding oder Verbremsen. Und da hat er einfach ein bisschen Gas rausgenommen. Das ist die erste Möglichkeit. Einfach auch um sicher zu gehen, dass er den Sieg einfährt. Die zweite Möglichkeit ist, dass Marco tatsächlich die Reifen vielleicht bis zur letzten Runde geschont hat und gesagt hat, ich greife nochmal voll in der letzten Runde an und der Liam war dann ein bisschen überrascht. Also die zwei Möglichkeiten gibt es für mich. Wo jetzt die Wahrheit liegt, müssen wir vielleicht den Marco am besten selbst fragen.
Kriegen wir hoffentlich eine Fortsetzung in Assen. Also ich freue mich schon wieder auf Assen, weil was wir angesprochen haben, durch die Situation in der Meisterschaft, das sind ja jetzt wirklich minimale Vorsprünge. Und wir haben ja an diesem Wochenende auch an Liam Lawson gesehen, wie schnell man das auch wieder drehen kann. Ne? Also die Audi-Befürchtung war ja vor dem Red Bull Ring Wochenende und René hat es ja im Kommentar auch häufiger gesagt, groß, weil der Red Bull Ring war noch nie eine Audi-Strecke und das hat sich jetzt mit dem GT3-Auto auch nochmal bewahrheitet. Deswegen muss man sagen, und da bin ich mal gespannt, wie wertvoll das ist, weil auch durch die Strafen der anderen, Runkadeja und Abril, dass Calvin van der Linde dann noch Sechster geworden ist, das könnten, glaube ich, am Ende des Tages ganz, ganz wichtige Punkte sein für Calvin van der Linde, der aus meiner Sicht auch ein überragendes Wochenende abgeliefert hat, weil er war mit Abstand, mit großem Abstand, bester Audi an beiden Tagen.
1000% Zustimmung. Und hat er übrigens selber ja auch gesagt, er sprach immer von Schadensbegrenzung. Ich finde, Fünfter und Sechster werden, auch als Meisterschaftsführender, René, unter den Voraussetzungen, das ist schon richtig meisterschaftswürdig, was der da gemacht hat, ne?
Definitiv. Also der fünfte Platz am Samstag, kann man wirklich schon wie ein Sieg werten. Und ihr habt angedeutet, er war mit Abstand der beste Audi-Fahrer und ist da in dem Mercedes-Zug am Sonntag mitgefahren und hat sich da nicht abschütteln lassen, hat sogar noch Druck machen können. Und das haben wir an diesem Wochenende von keinem anderen Audi gesehen. Von dem muss man davon ausgehen, auch von keinem Lamborghini, da muss man davon ausgehen, dass die Autos einfach auf der Strecke nicht performt haben und er und der Calvin einfach in dem Moment dann das Maximale rausgeholt hat und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und da muss man definitiv, wie du sagst, den Hut vorziehen und dass er sich dann auch da mit dem fünften und sechsten Platz begnügt hat und gesagt hat, das sind wertvolle Punkte für die Meisterschaft. Das muss man erstmal ja, mental auch geregelt bekommen und sagen, dass es ja da auch schon sehr weit ist, was den Titelkampf angeht.
Eddie, René, ich habe einen Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, weil mich da eure Meinung auch echt interessiert. Das ist die Situation um zwei ganz, ganz erfahrene Hasen im Feld, die, und das ist exemplarisch, weil wir es jetzt einmal durch diese Get the Fuck Out of the Way Nummer erlebt haben. Der da ja dann, das war keine Überrundung, am Ende war es dann irgendwie doch eine Überrundung, mehr oder weniger. Nico Müller war halt noch nicht in der Box. Ich will nicht sagen, ich mache mir Sorgen, das wäre zu vermessen und auch zu bescheuert. Aber es ist trotzdem krass zu sehen, was aus zumindest dieser Saison bei Nico Müller los ist, in einem Team, was du extrem gut kennst, René, nämlich im Team Rosberg und auch Timo Glock. Also da haben wir zwei ehemalige Jungs, die ganz, ganz vorne mit dabei waren in der DTM, gefühlt immer. Timo Glock letztes Jahr nicht so, aber große Erfahrung und die tun sich so schwer. Ich finde das ist bemerkenswert.
Ja, ist es. Aber ich sehe es ein ganz klein bisschen anders als du, Matthias. Timo Glock, okay, machen wir uns nichts vor, hat schon natürlich großartige Rennen abgeliefert in der DTM mit den Class One Autos. Aber von der GT3-Erfahrung ist Timo Glock, glaube ich, derjenige, gerade von den Erfahrenen, der am wenigsten GT3-Erfahrung gab. Oder korrigiere mich, René, aber bei dir zum Beispiel,
Vermutlich.
war es ja so, du bist dann auch mal 24-Stunden-Rennen gefahren, du bist auch schon ADAC GT Masters gefahren, warst da schon Meister mit Kelvin auch, ist zwar schon ein bisschen her, aber auch Nico Müller, der häufiger mal GT3 Autos gefahren ist, egal ob in Spa beim 24-Stunden-Rennen oder am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen. Diese Sachen hat Timo Glock alle nicht gemacht. Und bei einem engen Feld, wenn das so eng ist, wie wir es im Moment in der DTM haben, ich glaube, das sind dann die Details, die sich auswirken. Und ne, also ich glaube, dass dann ein Zusammenhang besteht.
Und dann müssen wir auch sagen, dass Alex Albon und Liam Lawson absolute Überflieger sind, weil die noch nie im Leben GT3 gefahren sind.
Stimmt, also auch wieder recht.
Also das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich, Nico hat, glaube ich, mehr GT3-Erfahrung als Timo. Timo ist natürlich auch schon mal ein GT3-Auto gefahren. Natürlich, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, die beiden, aber die kennen beide das Auto ein bisschen, aber tun sich ja beide auch sehr
Was
schwer.
ist denn da bei Rosberg los, sag mal? Also das ist ja Nico Müller und Dev Goa. Okay, Dev Goa, Paydriver, alles klar. Aber Nico Müller mit der Erfahrung, Andreas Rudolph, dein ehemaliger Chefmechaniker an seinem Auto, das sind ja alles Leute, die von der Pike auf diesen Job gelernt haben. Also das ist schon
Ja.
krass, oder?
Ja, ich war ja natürlich auch da am Wochenende im Team drin und habe mich da mal ein bisschen umgehört, was so gesprochen wird. Und die sagen auch alle, sie wissen nicht wirklich, woran es liegt. Sie haben das Setup schon von links nach rechts geschraubt, von oben nach unten, haben eigentlich alles probiert, aber nichts funktioniert so wirklich. Und das Problem, was natürlich, was ich da sehe oder was sie haben, ist, dass sie quasi nur zwei Autos haben, mit denen sie Daten austauschen können. Und der DevGore ist leider auch nicht auf dem Level wie ein Nico Müller. Und so hat Nico natürlich auch keine Daten, die er vergleichen kann. Das heißt, ein DevGore war bis jetzt wahrscheinlich in jeder Session langsamer als Nico. Und dann hat Nico natürlich keine Referenzdaten. Und der Ingenieur auch nicht. Der Ingenieur kann auch nicht sehen. In dem Fall mein Ex-Ingenieur Florian Rinkels kann auch nicht sehen. Okay, warum sind wir jetzt so langsam? Wie steht das Auto? Sehen die Dämpfer okay aus? Oder sind die Fahrzeughöhen? Und was ist es? Oder wo liegt das Problem? Das können sie alles nicht analysieren, weil sie keine Referenzdaten haben. Sie haben nicht die Daten von Abt, so wie wir es letztes Jahr hatten. Und da stehen sie natürlich dann auch irgendwo mit dem Rücken zur Wand, weil sie gar nicht wissen, in welche Richtung sie Setup ändern müssen. Und dann dreht sich natürlich im Kreis.
Spannender Punkt. Spannender Punkt. Aber es war so ein Gedanke, den ich einfach hatte, ne? Also ich habe auch gerade über, aber auch Timo Glock finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, den du ansprichst, Eddie. obwohl dann Albon und Lawson da, gut, es gibt immer irgendwelche anderen Geschichten noch, aber ich vergleiche ja dann eher so Timo Glock und Marco Wittmann, auch wenn es ein anderes Team ist, aber der M6 ist irgendwie der gleiche. Und was Marco Wittmann, das ist für mich die Überraschung aus meiner Sicht der Saison, weil wir alle keinen Pfifferling, zumindest die meisten keinen Pfifferling auf den BMW gesetzt haben und alle gedacht haben, Mensch, und warum ist der M4 noch nicht da und das wäre doch viel besser und der M6 und die Badewanne und was wir nicht alle erzählt haben, was Marco Wittmann da macht und zwar übrigens auf den Hochgeschwindigkeitskursen, aber übrigens auch in Zolder, wo der Kerl gewonnen hat, ja, das ist schon geil.
Ja, aber da sieht man mal, also das ist ein Beleg dafür, dass der nicht umsonst zweimal DTM-Champion geworden ist. Und bei Marco Wittmann kommt ja auch noch dazu, was mich am meisten überrascht. Der ist nun wirklich alleine, also weil er hat ja gar keinen Teamkollegen zum Beispiel. Und das macht die Sache sicherlich nicht einfacher, aber das unterstreicht nochmal auch die Pole, die wir dann da jetzt gesehen haben gestern. Das zeigt nochmal, was Marco Wittmann für ein großartiger Rennfahrer ist. Ne? Und spricht eigentlich alles gegen dich und dann ist er aber so unglaublich gut und vor allen Dingen antizipiert er sich auf das Thema GT3 mit dem BMW M6 GT3 so gut, dass er da wirklich eine große Rolle spielt. Und ich habe das ja in der Sendung gesagt, nachdem wir uns mit Mike Rockenfeller unterhalten haben, der dann sagte, also Marco Wittmann wäre sein Meisterschaftskandidat. Kann ich absolut verstehen, diese Einstellung von Rocky oder diese Meinung von Rocky, weil das ist schon eine richtig gute Leistung. Sieht man auch so ein bisschen daran, also wir haben jetzt über Timo Glock gesprochen, aber Sheldon van der Linde, okay, der hat jetzt am Wochenende natürlich alles am Pech gehabt, was man so haben kann, aber der hat ja das Autofahren auch nicht verlernt und das wertet aus meiner Sicht die Performance von Sheldon van der Linde im BMW, das wertet aus meiner Sicht dann nochmal die Leistung von Marco Wittmann extrem auf. Ne? Also wie gut er einfach tatsächlich mit dem Auto klarkommt.
Ja. Definitiv, Marco ist ein ganz, ganz starker Fahrer. Das hatten wir ja schon in den letzten Jahren in der DT immer gesehen. Er war immer derjenige, um den es fast ging in der Meisterschaft. Wenn wir jetzt letztes Jahr mal ein bisschen außen vor lassen, aber davor die Jahre war er immer derjenige, der den BMW am weitesten nach vorne gebracht hat. Und ich habe es ja auch gesagt, die Wittmann-Methode, das Hamstern, das hat er extrem gut drauf, immer die Punkte mitnehmen, natürlich auch ein Sieg drin, das wollte ich jetzt in der Startaufstellung damals nicht sagen, dass er keinen Sieg einfährt, natürlich gewinnt er auch Rennen, aber wenn es halt nicht dazu reicht, dann nimmt er halt auch einen fünften und sechsten Platz mit, so wie es Kevin van der Linde auch gemacht hat. Aber klar, Sheldon hatte extremes Pech am Wochenende, hast du gesagt, Eddie, er stand am Samstag meiner Meinung nach, glaube ich, sogar vor Marco in der Startaufstellung.
Ja.
Also ist nicht so, dass Sheldon jetzt extrem viel langsamer ist, sondern er hatte einfach das Pech, natürlich, muss man auch sagen. Und ich glaube, ja, klar, Marco hat jetzt die besseren Ergebnisse eingefahren, aber ich glaube auch, dass ohne den Reifenschaden und Lenkungseffekt, dass auch ein Sheldon aufs Podium gefahren wäre dieses Wochenende.
Das glaube ich auch.
Glaube ich auch. Ja. Glaub ich auch. Machen übrigens Spaß, alle beide. Also Kelvin und Sheldon. Alleine, das ist auch eine frische Farbe. Sheldon ist ja schon ein bisschen länger da. Ich habe aber das Gefühl, seit sein Bruder da ist, ist da noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und noch ein bisschen mehr Lockerheit. Du kennst ihn besser als wir. Aber ja. Das tut ihm auch, glaube ich, ganz gut, dass die zwei da auch zusammen viel abhängen können und so. Und haben einen herrlichen Film gehabt über die WG. Kann ich nur jedem empfehlen auf ran.de. Wer das noch nicht gesehen hat, wie die Van der Lindes privat im Allgäu leben. Ein absolutes Highlight. Sehr, sehr nett und echt auch wunderbar nahbar. Das macht schon großen Spaß. Grundsätzlich gilt, glaube ich, es wird nicht der Selbstläufer für Kelvin van der Linde, wie wir, ich sag mal, vor zwei Rennen noch gedacht haben, ne?
Hab ich nie.
Definitiv nicht.
Hab ich im Übrigen nie gedacht. Also.
Hast du recht. Nein, wobei, es gab natürlich, ne, also der hat da 45 Punkte Vorsprung gehabt und so, ne? Da haben wir schon am Mensch wieder Rast früher und so. Jetzt ist der Ziehsohn quasi, jetzt macht das genauso. Das gab es ja schon auch zu lesen, aber die Nummer wird eher ein ganz enges Höschen. Weil, also
kann uns ja nur recht sein.
Assen ist eine Audi-Strecke, glaube ich, oder? Schnelle Kurven, enger. Aber wir wissen es alle nicht.
Ich glaube, es gibt keine Referenzen, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern, vielleicht bin ich da falsch, dass schon mal ein GT3-Rennen in Assen ausgetragen wurde. Es wurde schon mal eins ausgetragen. Also GT Masters, glaube ich, schon vor 5 bis 10 Jahren. Gab's schon mal, ich weiß nämlich, dass der Mies mal da im Kies gelandet ist und dass der Patrick Simon das da kommentiert hat, dass der Mies im Kies gestrandet ist. Ich glaube, das war in Assen. Also das hatte ich noch irgendwie vor Augen. Also sind die da mal irgendwie gefahren, aber ob das Auto jetzt immer noch wie vor 10 Jahren da performt oder welches Auto da jetzt schnell ist, ich glaube, das kann keiner vorhersehen. Da müssen wir wirklich warten, bis das Qualify zu Ende ist.
Wundertüte. Ja, komplette Wundertüte. Genau.
Ist doch super, ist doch gut so. Ich finde es klasse. Also, ne? Also ich bin ja sowieso Assen-Fan durch meine MotoGP-Vergangenheit. Ich habe die Class One Autos in Assen. Das war mir von Anfang an klar, dass das da euch viel, viel Spaß machen wird. Und hat es, glaube ich, auch, René. Ne? Also ist dann, wenn man sich dann erstmal mit Assen auseinandersetzen kann, es ist eben doch nicht nur eine reine Motorradstrecke, sondern die macht auch mit dem Auto richtig Spaß.
Ja, Assen ist eine der geilsten Strecken, die es gibt, speziell mit dem DTM-Auto von, also das Class 1-Auto damals noch. Das Auto war so brutal schnell in den Kurven, weil der Asphalt auch so brutal griffig war und es hat so viele schnelle Kurven. Ich meine, diese eine Kurve, die vorletzte Kurve, wie heißt
Ramsök,
die nochmal, Eddie?
Ramsök.
Genau. Die haben wir damals mit 270 oder 75 sind wir da durchgefahren mit Vollgas im Qualify und im Rennen ging es dann nicht mehr. Und das ist ein Gefühl, das kann man sich nicht vorstellen, wenn du sagst, eigentlich geht's nicht, aber ich muss es trotzdem machen. Und da hat es viele Kurven von den Assen und das ist einfach eine Highspeed-Strecke und da hat jeder Fahrer Bock drauf.
Ich überlege gerade, ist nicht Ramsök, Eddie, ist nicht Ramsök die quasi Turn 3, wenn man so will, oder Turn 2 nach Start und Ziel?
Nee.
Oder ist Ramsök dieses letzte Ding da, diese letzte Mini?
Ramsök ist
vor der Schikane.
Vor der Schikane.
Genau. Diese langgezogene Links.
Die langgezogene Links, genau. Die auch noch ein bisschen Banking hat. Also nicht nur einen extrem guten, griffigen Asphalt, weil Assen ist ja auch eine top gepflegte Anlage. Das ist ein kleiner Verein, der die Rennstrecke betreibt. Und da ist alles picobello in Schuss. Das ist super. Asphalt ist gut, aber Ramsök hat eben halt auch so ein Banking. Also eine leichte Überhöhung. Keine Steilkurve, das will ich jetzt nicht sagen, aber man kann sich da schon so richtig reinschmettern.
Aber ihr wisst, welche Kurve ich meine. Ne? Nach Start und Ziel geht es nach rechts und dann diese langgezogene, wie so eine Schnecke, die sich so nach innen dreht, das ist wie so ein Kreisel, das ist ja auch geil.
Das ist die Strubbenkurve, lieber Matthias.
Ich lerne noch. Ich muss unbedingt Onboard fahren, weil vielleicht können wir ja unser Training fortsetzen in Assen, Eddie.
Ich wollte über dieses Thema gar nicht reden, aber ich komme ja nicht drum rum. Ich kann mich ja jetzt schlecht irgendwie im Sand verbuddeln.
Ich mache jetzt mal einen Themenbruch, ganz kurz. Ich möchte nämlich gerne unseren anderen kongenialen Podcast-Partner einmal zu Wort kommen lassen, der heute, René, erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit uns zu quatschen.
Gerne.
Du das Wochenende ja nun wirklich hautnah erlebt hast. Aber Timo ist ja selber gefahren, Rallycross, und das erzählt er uns jetzt einfach mal. Hier ist Timo Scheider.
Servus Jungs. Ja, erstmal sorry, dass ich noch nicht zurück bin und teilnehmen kann beim Podcast. Echt schade. Aber ja, that's racing, wie man so schön sagt. Mein Wochenende generell war relativ schwierig, weil wir unsere erste Startposition immer ausgelost bekommen und in Loyac in Frankreich ist Turn 1 eine Rechtskurve und wenn du da außen stehst auf Platz 4, 5, dann wird es immer sehr, sehr schwierig, dann irgendwie einen guten Vorlauf daraus zu machen. So ging es mir halt dann mit dem Losglück oder Pech in dem Fall mit Platz 4 dann auch, dass ich nicht so gute Vorläufe hatte. Immer so zwischen P5 und P8, was jetzt nicht das war, was wir gebraucht hätten, um ganz vorne zu stehen, um im Halbfinale in der ersten Reihe zu stehen zum Beispiel. Aber wir hatten eigentlich eine gute Pace, konnten sie nur nicht umsetzen, weil wir immer irgendwie im Verkehr gesteckt sind. Konnten dann aber im Halbfinale aus der zweiten Reihe einen guten Start haben und dann bin ich hinterm Weltmeister Zweiter geworden, Dritter dann Johann Christoffersen als dreifacher Weltmeister, der ein bisschen Pech hatte dann in dem Vorlauf allerdings. Und damit war klar, wir sind im Finale, was erstmal ein super Ziel war oder gut funktioniert hat, sind da aus der zweiten Reihe gestartet und haben aber leider Gottes da schon in der zweiten Runde den Verlust meiner Servolenkung gehabt, sprich keine Servounterstützung mehr und damit war das Auto nicht mehr lenkbar. Und dann hat es nur noch dazu gereicht, das Auto irgendwie ins Ziel zu tragen auf Platz 6. Ärgerlich, denn der Speed war gut, aber das Team war happy. Einmal mit meinem Speed, aber B vor allen Dingen mit dem Sieg in der Europameisterschaft für meinen Teamchef. Das erste Mal in seinem Leben einen Rallycross-Lauf gewonnen in der Europameisterschaft, was international ist. Von daher alle sehr, sehr happy.
Soweit, Timo, nennen wir es ein durchwachsenes Wochenende, was er erlebt hat. Das ist ja auch, Eddie, wir verfolgen das ja immer so ein bisschen via Instagram oder Streams, was wir auch haben. Es ist ein Auf und Ab für Timo in der Rallycross-Weltmeisterschaft, ne?
Ja, nicht nur für Timo, für Martin Tomczyk war es jetzt auch nicht so viel besser. Der hat auch ein eher durchwachsenes Wochenende in der Eifel gehabt, in der Langstrecke. Das eint dann unsere beiden anderen Experten an diesem Wochenende. Aber ich bin mir relativ sicher, so weit sind sie nicht weg. Also wir haben ja auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf das Saisonfinale Rallycross WM Nürburgring. Ich weiß zwar nicht, wie das Wetter dann da wird, weil es ja sehr, sehr, sehr spät ist. Ich habe den Termin jetzt gerade nicht im Kopf, aber es könnte ganz schön kalt und ungemütlich in der Eifel werden.
Du musst wissen,
da würde ich mir wünschen, dass der Timo da richtig performen kann.
Wir müssen es René kurz erzählen oder auch allen anderen, die den Podcast vielleicht nicht jedes Mal hören. Wir haben, Eddie und ich haben also angeboten, das Ende November, das Rallycross-Finale am Nürburgring, und Eddie und ich haben angeboten, wenn RAN.de sich entscheidet, das Ding zu streamen. Wir kämpfen jetzt sogar über eine TV-Übertragung. Vielleicht gibt es die sogar bei ProSieben Max. Mal gucken. Eddie und ich werden kostenlos moderieren und kommentieren. Ja, weil wir so geil drauf sind, dieses Rallycross-Finale mit Timo irgendwie kurz vor Weihnachten gefühlt am ersten Advent aus der Eifel zu übertragen.
Bei 20 Zentimeter Schnee wahrscheinlich.
Wir kennen ja alle die Eifel, das kann schon mal passieren, dass das da richtig, richtig ungemütlich wird. Aber Matthias, ich weiß gar nicht, ob wir dann noch miteinander reden.
Lass uns doch erstmal jetzt, wir müssen jetzt entscheiden, das kann ja René entscheiden. Also reden wir zuerst über die Formel 1 oder reden wir zuerst über unser freies Training?
Nee, lass uns unser freies Training mal am Ende machen.
Ich möchte nur so viel sagen, es war das erste freie Training in der Motorsportgeschichte, Zitat Alexander Wölfing, unser Leiter der Sendung, das erste freie Training der Motorsportgeschichte mit einem anschließenden Podium inklusive Nationalhymne. Mehr wird noch nicht
verraten. Es war ein Fest, mehr kann ich auch nicht sagen.
So, Formel 1, Max Verstappen wird Weltmeister.
Was? Ist schon entschieden?
Nö, aber ich sag das, ich wollte mal einfach mal eine steile These hier in den Raum werfen. Es ist natürlich brutal eng. Er hat ja jetzt durch seinen Sieg die Führung wieder in der Weltmeisterschaft übernommen. Gibt eine Menge Geschichten zur Formel 1 am Wochenende, aber das Bild des Wochenendes für mich waren diese Tribünen in Zandvoort. Oranje, Max Verstappen gewinnt das Rennen. Also mehr kannst du dir als Motorsportfan nicht malen, wenn du die Formel 1 liebst, wie aus meiner Sicht dieses Wochenende.
Ja, und was glaubt ihr, was das mit Max Verstappen und seinem ohnehin ja nicht gerade kleinen Selbstvertrauen macht? Vor der Kulisse, alles Oranje, gewinnt er das Heimrennen und gewinnt es aus meiner Sicht auch souverän. Ich habe mir alle Zusammenfassungen angeguckt, die es so gab. Was glaubt ihr, was das mit seinem Selbstvertrauen macht? Also das ist, glaube ich, nochmal ein extra Boost. Ich weiß nicht, wie es ist als Rennfahrer, René, aber ich glaube, sowas bedeutet schon ein bisschen was, ne?
Ich habe sowas selten gesehen im Motorsport. Man kann es vergleichen, wie wenn ein Ferrari in Monza gewinnt. Da sieht man ähnliche Szenen, so wie letztes Jahr der Charles Leclerc, als er da auf dem Podium stand. Oder war es letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall gab es Szenen, wo der Ferrari da gewonnen hat und auch Schumacher früher. Und das haben wir jetzt ähnlich wie damals in Holland gesehen. Und ich glaube, was Besseres und Geileres für einen Rennfahrer gibt es nicht. Wenn jeder, wirklich jeder, ich habe, glaube ich, auch einen Hamilton-Fan dort gesehen, aber sonst alle anderen komplett in Orange gekleidet sind und die Party von morgens bis abends da abgeht und sogar diese Rauchwolken da über die Strecke ziehen, die Orangenen, und schon die anderen Fahrer sagen, wir glauben, Verstappen hat gewonnen, weil die ganze Strecke mit orangenem Rauch bedeckt war. Also das habe ich selten gesehen, und für einen Rennfahrer, ich glaube, es gibt nichts Geileres, und da wird er wahrscheinlich sein Leben und die Bilder, die werden ihn wahrscheinlich sein Leben lang verfolgen.
Tja, das stimmt. Aber der Meisterschaftskampf natürlich brutal, ne? Also richtig geil. Mehr geht ja fast. Also endlich übrigens auch, das muss man ja deutlich sagen. Also nach dieser unglaublichen Mercedes-Dominanz, eher Lewis Hamilton-Dominanz, endlich jetzt ein spannender Meisterschaftskampf. Jetzt geht das schön hin und her. Geil, aber wirklich Hut ab vor Max Verstappen. Übrigens auch ein ganz junger Kerl. Da bin ich dann übrigens wieder bei einem gewissen Liam Lawson, der auch Red Bull Junior ist und sich berechtigte Hoffnungen macht, in seiner Karriere irgendwann es in die Formel 1 zu schaffen, wenn du schon mal Red Bull Junior bist. dass, also ich sag mal, mit einem solchen outstanding Mann wie Max Verstappen da vorne drin, plus im Moment der erfahrene Perez, plus Albon in der Warteschlange, mal gucken, was der macht und so weiter. Das ist auch nicht so leicht, da als Red Bull Junior sich dann in Richtung Formel 1 zu empfehlen.
Nee, zumal es bei Liam Lawson in der Formel 2 ja gar nicht so gut läuft. Also, ne, also da hatten sie sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr von erwartet. Aber wir sehen ja auch an Alex Albon, wie schnell es gehen kann. Der wird jetzt wieder viel gelobt von Dr. Helmut Marko. Ich glaube, den geben die frei von Red Bull für ein anderes Team. Also Alex Albon könnte ich mir schon vorstellen, dass wir den nächstes Jahr wieder in der Formel 1 sehen. Das war ja am Wochenende auch noch ein Thema und das spielt ja auch eine Rolle. Also Robert Kubica ist ein Rennen gefahren, weil Kimi Corona infiziert war. Das war das eine. Ja, und Bottas und sein Teamwechsel, die Meldung kam dann heute. Das hat sich ja abgezeichnet. Das war ja klar, was da passiert. Aber was ich viel entscheidender fand für den Meisterschaftskampf, Mercedes hat ja strategisch und taktisch, die haben ja alles versucht, aber die haben keine Antwort gefunden gegen Red Bull und gegen Max Verstappen. Die haben keine Lösung gefunden. Und ich bin mal gespannt auf die nächsten Wochen.
Das ist das erste Mal, dass Red Bull aus meiner Sicht wieder performt wie noch zu Vettel-Zeiten.
Ja.
Ja. Ja. Wobei damals waren beide Autos schnell. Ja. Damals war auch der Mark Webber immer mit vorne. Ja. Jetzt ist es tatsächlich immer nur Verstappen. Und jeder, der neben Verstappen sitzt, ob es Albon ist, ob es Gasly ist, ob es Perez ist, alle sehen gegen diesen Max Verstappen aus, als wenn sie nicht Auto fahren können. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber auch ein Perez, ich weiß gar nicht, wo der angekommen ist. Und dass der Junge, der muss so ein Überflieger sein, der Max Verstappen, das kann sich, glaube ich, kein Mensch vorstellen.
Übrigens, sein Vater war Teamkollege, das wissen die Älteren, Teamkollege von Michael Schumacher. Ich glaube sogar der erste Teamkollege bei Benetton.
Ja, richtig. Aber der Papa Verstappen war, was das Talent angeht, so weit weg von seinem Sohnemann.
Genau, das finde ich, darauf wollte ich hinaus.
Wie ich am Samstag von dir.
Du Eddie, ich habe dieses Thema jetzt nicht. Wir analysieren das gleich. Wir lassen das von René einmal analysieren. Und wir haben auch von Timo noch einen kleinen Einspieler. Den hat er mir geschickt. Da ist der übrigens sehr positiv in deine Richtung sprechend. Das will ich dir sagen. Aber egal, jetzt erstmal Formel 1. Was ich bei der Formel 1 noch, wo ich mich echt aufgeregt habe, das ist der Kollege Marzipan. Ja, also, Nikita Mazepin oder Mazepin. Das ist, der hat also nicht nur Mick das Rennen kaputt gemacht, sondern das ist ja einfach wieder lebensgefährlich, was dieser Bube da veranstaltet, oder?
Also ich, ganz ehrlich, ich habe zu Saisonbeginn hier im Podcast schon klar meine Meinung gesagt zu dem Thema. Es gibt ja so eine Superlizenz, die man braucht in der Formel 1. Ich weiß nicht, wo der die her hat. Also wenn man das jetzt alles zusammenzählt in dieser Saison, ich weiß nicht, wie René das sieht als aktiver Rennfahrer, aber das gibt's auch gar nicht. Also irgendwo muss doch da mal Schluss sein. Also ich verstehe es einfach nicht.
Da gebe ich dir recht und ich will auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Ihr habt das schon ziemlich gut analysiert und dann ärgert man sich umso mehr. Es gibt so viele gute Talente, die in der Warteschlange stehen, die es verdient hätten, so einen Platz zu kriegen und dann nicht reinkommen in die Formel 1, weil einfach so viele, sagen wir, Paydriver da stehen, die einfach nur durchs Geld da reinkommen und das ist natürlich dann schon ein bisschen frustrierend. Muss man ehrlicherweise sagen, es gibt so viele gute Fahrer, die es verdient hätten und von dem her ist es natürlich schade,
dass der Sport so ist. Damit ich einmal ganz deutlich eins sagen, du hast natürlich völlig recht, ein Team wie Haas könnte gar nicht funktionieren, wenn da der Kollege Mazepin oder sein Vater oder wer auch immer da die Kohle reindonnern würde. Aber du bist das beste Beispiel. Du sagst völlig zu Recht, bescheiden wie du bist, ganz viele Rennfahrer. Aber ich sag mal, in 4 Jahren DTM, 3 Titel und 1 Vizetitel, aus meiner Sicht hättest du längst mal die Chance verdient, dich in einem solchen Auto zu beweisen oder zumindest mal zu testen oder whatever. Und wenn man und vor dem Hintergrund eine Leistung wie deine in den letzten Jahren sehend, dominierend, die DTM komplett dominiert, selbst in den Phasen, wo es nicht gelaufen ist, die nach deinem Unfall damals am Lausitzring auf brutale Art und Weise zurückgekommen, damals beeindruckend. Und dann fahren da solche Hafensänger irgendwie rum und gefährden das Leben anderer Leute, nur weil sie Geld haben. Das finde ich echt schlimm.
Ja, aber. Das ist leider das
Pass auf, das betrifft zum Beispiel natürlich René von seiner Klasse her, aber ich glaube, was René eigentlich meinte gerade, da können wir in der DTM bleiben. Nehmen wir einfach mal Alex Albon. Der hat jetzt nun mal halt das Pech gehabt, dass er da in seiner Red Bull Formel 1 Zeit ausgerechnet gegen Max Verstappen fahren musste. Ja, und da kann man natürlich nur blöd aussehen, auf eine gewisse Art und Weise. Also was René, glaube ich, meinte ist, es gibt genügend junge Talente, also junge Talente auf der Welt, die es 100-mal eher verdient hätten als einer, der da mit dem reichen Papa ankommt und eben halt mal so ein Team mitfinanziert. Das ist, glaube ich, das, was René meinte, und das ist schon echt schmerzhaft.
Und jetzt, um kurz das zu erklären, der Motorsport ist leider so, es war bei mir damals auch immer so, es wird immer gesagt, wenn du keine Erfahrung in dem oder dem Auto hast, dann kannst du nicht performen und wirst nicht so performen wie die anderen. Und das habe ich meine ganze Karriere gehört und das wird immer noch so gelebt. Es wurde immer gesagt, wenn du keine Downforce-Erfahrung hast, dann kannst du nicht in einem DTM-Auto performen. Und ich hatte diese Erfahrung nie. Ich hatte nie Erfahrung in einem High-Downforce-Auto. Ich bin immer Polo Cup, Seat Cup, Carrera Cup gefahren. Es waren immer Tourenwagen. Und es hieß immer, du musst Aero-Erfahrung haben, um DTM zu fahren, sonst kannst du keinen DTM fahren. Das wurde immer gesagt und das ist auch die Meinung der heutigen Teams in der Formel 1. Sie sagen, wir brauchen jemanden mit Formel-1-Erfahrung. Wir brauchen jemanden, der dieses Formel-1-Auto schon mal gefahren ist. Wobei ich sage, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Natürlich ist Formel-1-Erfahrung wichtig. Aber für mich ist es viel wichtiger, wenn ich Teamchef wäre, dann würde ich jemanden nehmen, der in der Vergangenheit viel, viele Erfolge hatte, weil derjenige weiß, wie man zum Erfolg kommt. Ich würde nicht den Schnellsten nehmen, weil der Schnellste, der weiß zwar, wie er schnell fährt, aber der weiß nicht, wie er zum Ziel kommt. Und das ist immer die Meisterschaft. Der weiß nicht, wie man ein Auto in die Richtung entwickelt, wie es schnell wird oder wie man ein Team zusammenbaut, sodass es funktioniert. Das weiß ein schneller Fahrer nicht unbedingt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. Aber ich würde als Teamchef immer jemanden nehmen, der schon gewisse Erfolge hat und der weiß, wie man eine Meisterschaft gewinnt und nicht immer dieses Urteil, Vorurteil haben, es kann nur jemand Formel 1 fahren, der schon mal Formel 1 gefahren ist oder aus der Formel 2 kommt. Das ist leider im Motorsport so und das ist in allen Kategorien, egal wo du hinguckst, so. Und das ist leider ein riesen Tugschluss in vielen, vielen Serien.
Ja, gebe ich René völlig recht, weil ich habe Renés Karriere ja wirklich von Anfang an verfolgt. Und ich habe auch mitbekommen, wie lange es gedauert hat, bis du mal eine realistische DTM-Chance bekommen hast. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ja eher so ein bisschen auch zufällig entstanden, weil es wurde jemand gesucht durch Verletzung eines anderen Fahrers und dann warst du da und dann hast du gleich performt. Und so bist du in die DTM gekommen. Alle anderen seriösen Versuche vorher sind leider gescheitert, weil man dir keine Chance gegeben hat, weil man nicht an dich geglaubt hat.
Weißt du, wem ich das zu verdanken habe eigentlich? Der Maxi Götz ist damals DTM gefahren.
Genau.
Und ist mit dem Adrian Tambay zusammengerasselt. Und wenn ich den Maxi sehe, sagt er immer, eigentlich hast du deine ganze Karriere nur mir zu verdanken, weil ich diesen Unfall ausgelöst habe, sagt er immer. Also wenn der Maxi damals diesen Unfall nicht gehabt hätte mit dem Tambay, wäre ich jetzt nicht in der Position, wo ich jetzt wahrscheinlich wäre.
Das war ein Samstagsrennen in Zandvoort. Und um die Geschichte einmal kurz für die, die es nicht wissen, ansatzweise zu erzählen. Du bist auf einem Geburtstag gewesen in Hannover, Nähe Hannover, und bist also in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit deinem Manager da kam der Anruf irgendwann abends ganz spät, ne, und dann seid ihr in der Nacht nach Zandvoort gefahren. Am nächsten Tag bist du dort dein erstes DTM-Rennen gefahren. Und glaube ich, wie viel er geworden? Achter? Zehnter?
Nee, ich bin nicht so weit vorne gelandet. Das Ergebnis war nicht gut. Tatsächlich, ich war damals schon 30 Jahre und es hieß immer, wenn du älter bist als 30, wirst du nie DTM fahren. Das war auch immer so ein Vorurteil, was man damals hatte. Du bist schon zu alt für die DTM. Und ich habe da tatsächlich am Samstag auf dem Sofa gesessen und habe mir dieses Rennen in Zandvoort angeguckt und habe für mich da wirklich gesagt, ich bin jetzt 30, ich bin zu alt für diese Meisterschaft, ich werde nie wieder DTM fahren, obwohl ich das teilweise Leuten erzählt habe, dass ich irgendwann DTM fahre und ich ganz fest dran glaube. Und ich habe mich an dem Tag, habe ich für mich beschlossen, ich werde nie DTM fahren. Und ein paar Stunden später kam dieser Anruf, dass sie mich am nächsten Morgen gerne in Zandvoort hätten und ich DTM fahren kann. Und ich hatte zufällig gerade einen Helm im Kofferraum und habe mir dann einen Anzug vom Edo Motara geliehen. Das Rennen war dann natürlich unter ferner Liefen. Ich wusste nicht mehr, wie man den ersten Gang einlegt, weil ich das Auto nie gefahren bin. Aber das hat dann mich da in das Cockpit für Hockenheim verfrachtet.
Und da war es in den Punkten.
Da bin ich dann direkt Sechster geworden.
Das war's. Okay, sorry. Ja, okay.
Genau, aber das Rennen in Zandvoort, da bin ich gegen Timo, glaube ich sogar. Ja, Timo war auch noch dabei gefahren. Und wir sind da irgendwo hinten rumgefahren. Also ich war, glaube ich, nicht mehr unter den ersten 20.
Okay, egal, aber ich konnte mich erinnern, dass da relativ schnell irgendein Top-10-Ergebnis war, dann war das Hockenheim. Egal wie, das ist ja etwas, was deine Karriere dann geprägt hat und manchmal eben auch der Zufall, der dann diesen Schritt gemacht hat. Trotzdem meine Frage, die ich vorhin, als wir über die Formel 1 gesprochen haben, wie weit bist du als dreifacher Champion, einer der erfolgreichsten DTM-Fahrer der Geschichte, wie weit bist du von der Formel 1 weg?
Du meinst vom fahrerischen Niveau?
Wie unrealistisch oder realistisch ist es, dass wir dich in einem solchen Auto sehen werden?
Das ist total unrealistisch, sage ich als Journalist.
Ich weiß das selber als Journalist, aber ich glaube, dass viele Fans sich das fragen.
Zurzeit ist es ziemlich unrealistisch. Ich muss dazu sagen, dass ich letztes Jahr ein interessantes Gespräch geführt habe mit einem sehr guten Formel 1-Team. Und die mir tatsächlich dann auch angeboten haben, dort ja zumindest mal so ein Formel 1 Auto eventuell mal zu fahren. Und wir uns dann dazu entschieden haben, dass die langfristige Bindung zu Audi dann vielleicht doch die bessere Alternative ist. Und weil ich einfach schon die Geschichte mit Audi habe. Also es wäre im letzten Jahr vielleicht sogar dazu, hätte es kommen können. Im Nachhinein frage ich mich dann auch, was wäre dadurch entstanden? Weil jetzt öffnen sich natürlich viele Formel 1-Türen gerade. Aber der Zug ist natürlich abgefahren und ich sehe es im Moment als eher unrealistisch, dass ich nochmal im Formel 1-Auto lande.
Ich erinnere dich an deinen 30. oder.
Vielleicht kommt ja morgen der Anruf.
Ältester Formel 1-Starter aller Zeiten. Irgendwann kommt sowas.
Genau.
Nee, aber es ist natürlich trotzdem etwas, wenn man wie du so die Zeit bestimmt oder seine aktive Zeit, ich sag mal, du hast ja viele, viele Erfolge, Eddie hat es richtigerweise gesagt, du hast ja im Porsche Cup gewonnen oder im Carrera Cup gewonnen und du hast GT Masters gewonnen und so weiter. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, Eddie, dann hau mir eine rüber, aber da, wo der Rast fährt, da ist schon Erfolg, ne?
Naja, mittlerweile klar, ne? Also nicht nur, wo er fährt, sondern auch, wo er spricht, also als Run-Racing-Experte hat er ja noch eine Alternative mehr. Und ich glaube, auch als Rennfahrer schadet es nicht. Deswegen verstehe ich natürlich diese Bindung mit Audi, weil man weiß ja jetzt immer noch nicht so richtig genau, oder man weiß es schon, was Audi alles vorhat, wohin die Reise von René geht, weiß man eben halt noch nicht. Aber das kann ich natürlich komplett nachvollziehen, weil das eine Partnerschaft ist, die man natürlich auch nicht so leicht aufgibt.
Ja, total klar. René, du bist am Mikrofon der 1. Du hast jetzt natürlich die große Ehre, auch zu erklären, wie du. Wir haben hier uns lange gedisst und haben viel darüber gesprochen, über das Duell Mielke versus Killing. Es gab in Spielberg, also Runde 1, das erste freie Training, auf einem BMW M2 auf der Originalstrecke. Den Menschen, denen ich in meinem privaten Umfeld das erzählt habe heute, die haben alle gesagt, wie, in einem echten Rennauto? Was? So? Also das war immer die Reaktion. Erzähl doch mal, was ist passiert? Wie war es denn so?
Also von vornherein muss ich sagen, ich wusste überhaupt nichts von dieser ganzen Aktion. Ich bin da hingekommen zum Red Bull Ring und habe gehört, dass ein Rennen stattfinden soll oder ein Training zwischen Matthias und zwischen Eddie. Und da habe ich schon gedacht, was, im echten Rennauto? Und dann habe ich mich da so ein bisschen eingefragt und dann habe ich tatsächlich mitbekommen, es soll im echten Rennauto auf der echten Rennstrecke, nicht im Simulator, nein, mit dem echten Rennauto auf der echten Rennstrecke stattfinden. Und auf einmal stand Eddie neben mir in seinem echten Rennanzug. Und ich dachte, oh, die meinen es ja wirklich ernst hier, die beiden. Und dann hat Eddie mir, oder dann habe ich nicht von Eddie gehört, sondern von vielen Fahrern auch gehört, dass Eddie sogar einen Trackwalk gemacht hat und sich jeden einzelnen Körper angeguckt hat. Und ich wusste natürlich auch, dass Eddie sich anders vorbereitet und auch im Simulator war und natürlich auch schon mal mein DTM-Auto gefahren ist. Und ich dachte, boah, für den Matthias, das wird bestimmt nicht einfach, weil der Eddie, der ist schon einiges gefahren, der bereitet sich darauf vor, der meint das richtig ernst. Und von dir, Matthias, muss ich sagen, ich wusste gar nicht, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Und ich dachte so, der arme Matthias, der tut mir so ein bisschen leid, habe ich gedacht, weil woher soll der das können?
Der hat noch nicht mal Grid Girls. Ja, hat noch nicht mal Grid Girls.
Stimmt, dann standen wir da und dann kamen auf einmal zwei Grid Girls an Eddies Seite mit Eddies T-Shirt mit dem Hashtag Killing Him Softly. Also es war schon eine riesen Inszenierung von Eddie und echt gut gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das Ergebnis schon erzählen soll oder ob ihr das...
Raus.
Aber dann ist Eddie natürlich gefahren Und alle so, ja, die Rundenzeit von so einem M2 Cup liegt bei ungefähr 1,42. Eddie ist gefahren und dann, was bist du gefahren, Eddie?
1,57.
Genau. Und alle haben gesagt, ja, das ist schon respektabel. 15 Sekunden und du bist 4 Runden gefahren, 15 Sekunden hinter der Spitze im M2 Cup. Das ist schon nicht so schlecht, muss man sagen, für Eddie. Wie alt bist du jetzt, Eddie?
59
für fast 60 Jahre, das ist schon respektabel. Alles klar. So, dann kam die große Vorstellung von Matthias.
Ich möchte ganz kurz eins vorher noch kurz sagen. Eddie hat also wirklich, das gesamte Fahrerlager stand hinter ihm. Es haben alle auf Eddie gesetzt und gefühlt hatten auch alle sein T-Shirt an. Als ich in die Box kam, stand Eddies Ton, und also Eddies guter Geist in der Tonkabine, Babs, mit einer Aktivbox dort und empfing mich und es lief Killing Me Softly von The Fugees, glaube ich, war es, ne? Und,
genau.
So wurde ich also empfangen in meinem Leihanzug von BMW mit etwas zu kleinen Schuhen. Aber dann bin ich ins Auto gestiegen, stimmt.
Und ich muss sagen, ihr beide, ihr wart schon angespannt. Also es war nicht so, dass es war nicht so, dass ihr es auf die leichte Schulter genommen. Das habe ich euch beiden im Gesicht angesehen. Ihr wart beide so ein bisschen angespannt. Und naja, dann zeigt der dann steigt der Matthias ins Auto und ihr habt natürlich eure beiden Coaches gehabt, den Esteban Muth und den Kelvin van der Linde. Und dann war da auch der Liam Lawson noch dabei und noch viele andere Fahrer, die sich das natürlich nicht entgehen lassen wollten, dieses ganze Spektakel. Ja, und der Matthias fällt aus der Box raus. Ja, keiner wusste, was er erwartet. Und dann fährt der Matthias an Start-Ziel vorbei und alle Rennfahrer stehen an der Boxmauer und gucken auf den ersten Bremspunkt in Turn 1. Und der Matthias fährt am 200-Meter-Schild vorbei, am 150-Meter-Schild vorbei, am 100-Meter-Schild vorbei und wir so, das kann nicht gut gehen, das ist die erste Runde gewesen. Und dann irgendwann fängt er an zu bremsen und alle Rennfahrer von uns zucken zusammen und also, boah, was war das denn jetzt, das kann doch nicht gut gehen. Aber Matthias war tatsächlich in seiner ersten Runde schneller als Eddie, glaube ich, nach seiner vierten, ist das richtig?
Das ist absolut richtig, 5 Sekunden.
Das war der absolute Wahnsinn, was du da abgerufen hast, Matthias. Und da muss ich sagen, riesen Respekt, weil am Ende warst du 7 Sekunden schneller als Eddie.
Ja.
Und ich hätte dir das nicht, was heißt nicht zugetraut. Ich wusste nicht, dass du so einen Background hast. Und da muss ich sagen, echt große Leistung. Das hat jeder so gesagt, also nicht nur ich. Das hast du ja auch im Video, glaube ich, so gesehen.
Ich habe keinen Background, aber ich habe wirklich keinen Background. Ich habe einmal in dem DTM-Taxi gesessen, in der Tat, und ich habe aber viel Kart gefahren. Ich weiß nicht, ob das hilft in meiner Kindheit und Jugend.
Definitiv, ja.
Einfach auf der Leihkartbahn und so, oder auch da viele so Amateurrennen und irgendwelche, was weiß ich was, kleine Rennen, die es da so gab, gewonnen. Aber ich habe noch nie in so einem Ding gesessen und ich habe echt Blut geleckt. Das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht und ich will einmal ernst was sagen, Eddie, das war deine Idee, diese Aktion zu machen. Das hat großen, großen, großen Spaß gemacht und das war für uns beide, glaube ich, etwas ganz Besonderes. Ich wünsche mir, dass wir das in Assen fortführen. Es wird ja dann irgendwann ein Rennen geben in Hockenheim. Wir planen also, René, ich weiß nicht, ob wir irre sind, aber 1-1 stehender Start in Hockenheim.
Sechs Runden,
das soll es also geben. Ja, und da habe ich auch ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. Aber wobei, ich werde ja relativ schnell dann auch alleine sein. Und
deswegen, ich habe schon gesagt, eigentlich wäre es viel interessanter, wenn ihr 5-mal eine Runde fahrt oder sowas und Best of 5 oder sowas macht. Ja. Das wäre viel, viel geiler. Dann gibt es 5-mal einen Start und 5-mal die erste Kurve und dann möchte ich mal sehen, was dann passiert. Ja. Aber okay, 6 Runden ist natürlich ein bisschen weniger gefährlich.
Ja, gucken wir uns mal an. Auf jeden Fall haben wir jetzt 9 Favoriten. Das finde ich schon mal ganz gut.
Ja, das ist übrigens beschissen. Das ist übrigens richtig beschissen, kann ich dir sagen. Weil du warst die ganze Zeit Favorit und auf mich hat niemand gesetzt. Und dann habe ich dir schön diese 7 Sekunden eingeschenkt. Ja. Übrigens die Analyse des Wochenendes. Shoutout an Martin Tomczyk, der hat gesagt, auf dieser Strecke hätte ich dich nach 15 Runden überrundet.
Überrundet, genau. Ich muss dazu sagen, also das war nicht mein Tag. Ich bin super beeindruckt von Matthias, weil das mit dem Bremspunkt habe ich nämlich auch gesehen. Und glaubt mir, ich habe es versucht, aber ich habe mich einfach nicht getraut, so spät zu bremsen wie Matthias. Und da haben wir ja alle vorher gesagt, da verlierst du dann halt die Zeit auf dem Red Bull Ring. Aber was mein Scary Moment schlechthin war, Ich fahre also los, erste fliegende Runde, und auf einmal fliegt mir die GoPro entgegen, die in der Windschutzscheibe angebracht war. Und die flog dann durchs Auto und schepperte dann irgendwie hinter mir rum. Dann habe ich kurz überlegt, fährst du jetzt weiter, fährst du nicht weiter? Ist auch nicht ganz ungefährlich. Aber da habe ich, also ich hatte vorher schon die Hosen voll, aber da hatte ich dann richtig die Hosen voll, als dieses Ding da durchs Auto segelte.
Verstehe ich.
Das glaube ich dir, das glaube ich dir.
Ja, wunderbar. Ja. Sehe ich genauso. Kann passieren. Ist jeder, der mit GoPros arbeitet, weiß, das kann passieren. Da jo. Kann man auch keinem einen Vorwurf machen. Aber das ist in der Tat natürlich schwierig. Klar.
Und dann kommt natürlich, natürlich auch noch dazu, dass meine größte Angst bei sowas dann auch immer ist. Also es haben uns ja ganz viele Leute geholfen. Nico am Ende vom BMW, Two Limit, die Agentur, René hat lange mit den Jungs um Hans-Bernd Kamps und Jörg Michaelis aus Lohne zusammengearbeitet, dass die uns Verrückten überhaupt so ein Auto geben und uns da fahren lassen mit Slicks auf so einer Rennstrecke. Dafür riesen Dankeschön. Die ganze Schaeffler-Truppe stand dahinter, die haben mir mal eben so einen Rennanzug da hergezaubert. Also das hat aber trotzdem, auch wenn ich da, gebe ich offen zu, am Samstagabend ganz schön drunter gelitten habe unter diesen 7 Sekunden. Es hat aber trotzdem so viel Spaß gemacht, und wenn ich mir dann den tollen Film angucke, den man bei mir auf dem Instagram-Kanal auf Eddie Mielke Official oder auch auf RAN_Racing auf dem Instagram-Kanal von unserer RAN Racing-Familie sich angucken kann. Also Tobi Schimon hat dann einen sehr schönen 8-Minüter draus gemacht, wo da habe ich dann vorhin gute Laune gekriegt und habe mir dann gedacht, ich habe auch die Anfrage jetzt schon gestellt, Matthias, ob wir in Assen nochmal trainieren dürfen, bevor wir dann in Hockenheim dieses Shootout-Rennen fahren. Und Antwort kriege ich in den nächsten Tagen, weil ich glaube ja nach wie vor, es hilft, wenn man als Kommentator mal sowas selber gemacht hat. Also mir hat es damals extrem geholfen, dass ich mal das Meisterauto von René fahren durfte in Hockenheim. Das hat mir extrem geholfen. Einfach. Und deswegen dieses freie Training da in dem BMW M2 mit dem 7 Sekunden Rückstand hat mir auch geholfen in meiner Tätigkeit als Kommentator. Einfach, weil es mir nochmal den Respekt wieder ins Gedächtnis ruft, den Amateure wie ich doch gefälligst haben müssen vor dem, was die Rennfahrer da auf der Strecke machen.
Aber wirklich zu 100% will ich dir zustimmen. Zu 100%. Ich habe auch das ist ja eine andere Nummer, wenn wir zwei Hampelmänner mit einem M2, egal ob man jetzt bei 120, 150 oder 200 Metern bremst, da rumeiert, wenn da auf einmal 18 andere Autos um dich rum sind oder 20. Das möchte ich mir ja gar nicht vorstellen, aber das ist ja eine ganz andere Nummer.
René, absolut. Oder?
Also definitiv ist es eine komplett andere Nummer, wobei man was auch sagen muss, wir Rennfahrer, wir sind damit aufgewachsen, im Kartsport, in den ganzen Formelrennserien, in den Nachwuchsklassen. Das ist sozusagen unser Job, weißt du, das ist so, als wenn du morgens ins Frühstücksfernsehen gehst und dein Job ausübst. Das ist für uns Normalität, für uns ist es nicht mehr so, dass wir sagen, boah, das ist jetzt schon extrem krass. Aber für euch natürlich, es wäre so, als wenn ich in euren Beruf jetzt reinjumpe und sage, ich mache jetzt mal eben Frühstücksfernsehen, da sage ich auch, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist für dich ganz normal und so ist das für uns auch normal. Aber natürlich, man darf das nicht unterschätzen. Das ist nicht so wie am Computer PlayStation fahren oder sonst irgendwas. Das ist schon, ihr habt es ja selber gesagt, ein Rennauto zu fahren, das ist schon respekteinflößend. Und gerade wenn man sich nicht so 100% wohlfühlt, so wie Eddie es sagt, dass man nicht so in die Bremse reintreten kann, wie man möchte, dann merkt man erstmal, dass so ein Rennauto halt immer noch ein richtiges Gefährt ist und dass es auch durchaus gefährlich sein kann. Und dass, wenn wir da über ein paar Hundertstel oder Zehntel reden, dass jemand zu langsam ist, dann sieht man erstmal, was ein Rennfahrer da wirklich ist, auch imstande ist zu leisten.
Zumal ein Hundertstel oder ein Zehntel, wie auch immer, das sind Wimpernschläge, ne? Das ist halt, worüber wir dann reden. Und dann ist man ganz schnell, ist man ja so bei so Sätzen wie, heieiei, was ist denn da mit dem XY los? Der ist ja 7 Zehntel genau. Langsamer. 7 Zehntel ist eine halbe Sekunde und ein bisschen, ja? Und genau. Man ist da als Journalist so schnell in diesem auch Urteilen bei solchen Dingen. Also 7 Zehntel, wenn man selber mal drin gesessen hat, weiß, das ist einmal irgendwo ein Körb etwas zu viel oder einmal ein Stück Wiese und bumm, sind 7 Zehntel da. Ja,
und ja da können wir auch ein ganz gutes Beispiel nochmal anfügen, was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn wir da über die DTM reden. Wir haben, ich glaube, mit René habe ich es besprochen, Wir haben ja da schon in den letzten Wochen auch viel über Sophia Flörsch gesprochen. Und René hat das am Freitag sehr, sehr schön analysiert. Und das wollen wir ja nicht vergessen. Wenn wir dann 20 DTM-Fahrer und Fahrerinnen haben und die liegen alle in einer Sekunde. Und wenn es dann so ist wie am Freitag, René, du erinnerst dich bei der Sophia, Wenn man dann guckt, wie gering ihr Rückstand auf einen Nico Müller am Freitag zum Beispiel war, dann bei aller Kritik an den nackten Platzierungen, das sieht natürlich im Moment dann nicht immer so gut aus, gilt im Übrigen auch für Timo Glock und auch für Nico Müller himself, aber ich sag dann immer, das ist geil für uns Zuschauer, wenn das so eng zusammen ist, das Feld. Als Fahrer muss es aber echt total brutal sein, wenn man nämlich wirklich nur eine Sekunde Rückstand auf die Bestzeit hat. Ja, da ist man in anderen Rennserien dann trotzdem immer noch im Bereich der Top 10 oder der Punkteränge. Ja, in der DTM kann es dann auch schnell mal passieren, dass man dann 20. und letzter ist.
Gebe ich dir recht. Und am Freitag war es ja tatsächlich so, dass Sophia, ich glaube, 1,5 Zehntel langsamer war als Nico Müller. Zwar letzter war, aber auf 1,5 Zehntel auf einem Vize-DTM-Champion im Training. Ich glaube, da brauchen wir sich nicht verstecken.
Ja, genau so. Ja.
Das haben wir auf jeden Fall auf nochmal, also uns ist das zumindest auch, was das angeht, auch nochmal deutlich geworden. Ich glaube, das ist auch für die Berichterstattung ganz, ganz wichtig, dass man, Eddie, und da bin ich zu 1000% bei dir, mir hilft das auch nochmal einen anderen Respekt zu haben. Und es hilft übrigens auch, wenn natürlich der ein oder andere Fahrer weiß, dass man selber irgendwie auch schon mal in so einem Auto gesessen hat und nicht nur da dumm daher labert. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch sogar wichtig. Ich weiß es nicht. Aber auch egal.
Ja, also wir versuchen es wenigstens.
Wir versuchen es, genau, wir versuchen es. Aber lass uns.
Ich habe übrigens eine Überschrift für die heutige Folge.
7 Seconds Away oder?
Das ist die etwas länger als 7-Sekunden-Version.
Wie heißt denn jetzt die? Wie heißt die Folge? Das war's schon. Die etwas länger als 7-Sekunden-Version?
Etwas länger als 7 Sekunden.
Etwas länger als 7. Ist gar nicht schlecht. Muss ich drüber nachdenken, aber ist gut. Ja. Ich schreib mal eben auf. Warte mal. Etwas. Lass mal kurz Timo anhören. Timo hat auch noch eine Analyse geschickt. Ja,
und
ja,
Eddie, bin ich gespannt.
Er glaubt an dich. Er glaubt an dich. Bitteschön.
Ja, der ist ja mutig.
Ja, tut er. Also ein bisschen. Er glaubt ein bisschen.
Haha, ja, das große Killing-Mielke-Duell habe ich natürlich mit großem Interesse verfolgt und habe natürlich auch immer Updates von allen Menschen in eurem Umfeld mir geholt. Und ich habe das ja im Vorfeld schon gesagt, so ein bisschen der Underdog für mich war natürlich Matthias. Einfach weil der Eddie viel mehr mit Motorsport gefühlt in Verbindung war und sich unglaublich vorbereitet hat, Manager hatte, Physiotherapeuten hatte, Rennanzug, Merchandising, Grid Girls, alles, was man sich vorstellen konnte, hat er ja vorbereitet. Für mich war eigentlich klar, da geht der Sieg nur über den Eddie. Und dann hast du dem so eine eingeschenkt, Mattis. Also da muss ich schon sagen, da hast du mich sehr positiv überrascht, weil ich bin ja immer Fan vom Underdog. Ist immer so. Deswegen bin ich auch Dortmund-Fan, by the way. Aber es war ja erst freies Training, das muss man ja sagen. Und ich hoffe nicht, dass der Eddie nur geblufft hat, dass er erstmal jetzt den ganzen Schmach über sich ergehen lässt und dann, wenn es dann in Hockenheim dazu kommen sollte, zum großen Showdown, dass er dann auspackt. Das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der so eine coole Sau ist, dass er das dann tatsächlich auspackt dann in Hockenheim. Ich lasse mich auf jeden Fall schwer überraschen. Das habt ihr beiden jetzt schon geschafft mit eurer Performance, mich zu überraschen. Aber ich freue mich, dann live bald dabei zu sein und dann zu sehen, wer wirklich der Schnellere ist. Aber momentan steht es 1-0 Killing.
Soweit Timo Scheider. Also du hörst es, er hat den Glauben noch nicht verloren an dich und glaubt eben, dass du da tatsächlich zurückschlagen wirst. Und wie du es ja am Wochenende mantramäßig wiederholt hast, Eddie, Rennen ist in Hockenheim.
Richtig.
Ne?
Das war so eine Das Gute ist ja, ich habe ja jetzt nach den 7 Sekunden, nach dieser Klatsche, nach diesem Debakel, nach diesem Tritt in die Magenkuhle, nach diesem unglaublich peinlichen Auftritt, ich habe ja jetzt gar nichts mehr zu verlieren.
Und was bei mir so schön ist, so rede ich mir das jetzt schön, weil ich großen Respekt, egal was in Hockenheim passiert, Eddie, dieses freie Training, das erste freie Training, diesen Triumph, den nimmt mir keiner mehr.
Ja, das erste Mal, dass ein freies Training auf dem Podium geendet ist.
War ein schönes, war ein schönes Bild, wie wir auf dem Podium standen.
War ganz toll.
Und unsere Crew, da standen dann 20 Leute irgendwie, unsere ganzen Kollegen und die Rennfahrer inklusive Lawson, Van der Linde, du.
Nationalhymne gesungen haben wir alle.
Die deutsche Nationalhymne.
Ihr müsst euch, wenn ihr draußen zuhört und es nicht gesehen habt, ihr müsst euch den Film von Tobi Schimon angucken. Ich glaube, der ist 8,45 lang und ich habe mir jetzt schon zweimal angeguckt, einfach weil er auch lustig ist. Also,
ich habe ihn auch gepostet, ich habe ihn auch gepostet. Ja. Also ihr findet ihn auf Run Racing bei Eddie Milko Official, ihr findet ihn bei mir. Zieht euch das Ding rein. Es ist wirklich schöne, herrliche, bekloppte Run Racing Gaudi. Und wer das übrigens sich anschaut, und da will ich vielleicht nochmal den letzten Satz auch zu sagen, Eddie, das hat uns beide, glaube ich, sehr beeindruckt, dass wir beide so eine Hampelmann-Geschichte da veranstalten und da stehen, ich weiß gar nicht, wie viele Rennsiege, inklusive Kelvin, Liam Lawson, der Doppelsieger, Esteban Muth, der Overtaker, der dreifache Champion René Rast, alle stehen sie da und gucken
Sebastian Ogier,
der siebenfache Rallye-Weltmeister. Stimmt. Ne? Stehen da und gucken uns beiden Hafensängern zu und waren. Und wir konnten sie beeindrucken, Eddie, weißt du, auf der Rennstrecke.
Naja, du mehr als ich, aber. Ja,
aber beide. Erstmal haben sie bei dir auch den Hut gezogen, als du ankamst. Da wusste ja noch keiner, was passiert.
Naja, ich sag ja dann immer, das ist ja dann natürlich auch leicht mit 59. Ich sag dann immer, kommt ihr erstmal in mein Alter.
So. Doch, also auch da ist völlig klar. So, haben wir noch was?
Ach ja, so, ich würde gerne René top am Ende. Nö, top und Flop lassen wir heute mal weg, weil mein Top steht eh fest.
Und dein Flop bist du selbst.
Ganz genau. Ja, okay, dann machen wir es jetzt amtlich. Also mein Flop sind natürlich die 7 Sekunden. Ich schäme mich jetzt noch ein bisschen, aber mein Top ist ganz klar René Rast, erstes Wochenende DTM-Experte. René, Chapeau. Also überragend.
Danke dir. Danke dir.
Wäre jetzt langweilig, wenn ich das Gleiche nehme, deswegen ist mein Top Liam Lawson, Doppelsieg, ganz klar. An diesem Wochenende, René, du hast es ja richtig gesagt.
Und dein Flop?
Flop ist schwierig, ich habe irgendwie keine Flops erlebt. So, ich hatte ein solches überragendes...
Nimm doch deinen Kollegen Marzipan.
Nee, Marzipan natürlich Katastrophe, aber das ist schon so oft mein Flop gewesen. Nee, mein Flop ist, dass meine Siegesfeier war so schnell vorbei. Ja. Es war erst um 2 Uhr nachts zu Ende. Ja. Nee, also sportlich kann man sagen, ja, also Marzipan natürlich eine der Unaktionen dieses Wochenendes, ne? Klar.
So, René, was ich von dir noch wissen will, ist, was hat dich denn am meisten an deinem neuen Job beeindruckt? Oder
Moment, René muss erstmal Top und Flop sagen.
Ja, okay, dann stelle ich meine Frage gleich.
Mein Top war das ganze Wochenende. Endlich mal wieder im DTM-Umfeld zu sein, mit euch diese Aktion, diese lustigen Aktionen zu erleben. Das war mein Top des Wochenendes, weil die Aktion, die ihr da gemacht habt, das war einfach wieder so Motorsportfamilie, egal woher sie kommen, kommen zusammen. BMW, Audi, Ferrari, wie früher auf der Kartbahn. Wir hatten Spaß, wir haben gelacht. Alle hatten irgendwie so richtig geile Stimmung. Das war einfach mein Top des Wochenendes. Und Flop, wie ihr sagt, natürlich der Marzipan.
Ja, das sehe ich auch so. Ja.
Schön. Eddie, du wolltest noch was fragen.
Ja, ich wollte von René wissen, was so das Überraschendste war an seinem neuen Job. Das würde mich noch interessieren. Gibt es irgendwas, wo du so nicht mit gerechnet hattest? Oder war es anstrengender, als du gedacht hast? Oder
René, sowas. Womit du nicht gerechnet hast, gibt es nur eine Antwort, ne? Aber mach mal.
Das hab ich ja vorhin schon beantwortet.
Ja, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte tatsächlich am Mikrofon deine Tätigkeit.
Nein, ich muss sagen, ich habe ja schon oft mit dir kommentiert, Eddie, und auf dem Sofa sieht das immer so einfach aus. Du sitzt auf dem Sofa, denkst dir, ja, okay, und dann bist du immer der Oberschlaue, der dann sagt, ja, aber das war doch ganz anders und das hätten sie doch sehen müssen, und auch bei der Formel-1-Übertragung sagt man das einfach so. Aber wenn du dann da sitzt und im Dialog mit dir bin, sozusagen mit Eddie, und dann noch gleichzeitig gucken muss, was passiert auf der Strecke, und gleichzeitig noch analysieren muss, was passiert überhaupt im Rennen, und die Sektorzeiten noch angucken. Und dieses ganze Gesamtbild, was man da überhaupt überblicken muss, das hatte ich jetzt nicht so extrem auf dem Schirm. Und muss ich sagen, habe ich nach dem ersten Tag richtig Respekt vor gehabt. Und muss sagen, was du da machst, Eddie, das ist ganz, ganz, ganz großes Kino. Und von dem her muss ich sagen, da war ich nach dem ersten Tag so ein bisschen überrascht schon, wie viel Übersicht man braucht für so ein Rennen, um das wirklich alles richtig zu lesen.
So, finde ich beeindruckend.
Finde ich so toll, dass du das sagst, weil gerade im Fußball ist es ja echt schlimm, aber auch im Motorsport, gerade die Kommentatoren kriegen oft Lack via Social Media, ne? Und jeder, der da zuschaut, weiß es immer besser. Insofern finde ich das ganz toll, dass du das als Champion, als erfahrener Rennfahrer, der ja auch Rennen lesen kann, übrigens anders als Jochen aus Castrop-Rauxel, ja. Aber der ist im Zweifel derjenige, der dann schreibt irgendwie: Mielke, du Arschloch, du hast ja gar keine Ahnung. Und
Genau.
das finde ich ganz toll, dass du
Ist
das sagst.
schwierig.
Finde ich ganz toll, dass du das sagst.
Ja.
So, jetzt sind wir wirklich etwas länger als 7 Sekunden geworden.
1:20, das ist ja irre. Grüße an unser RAN-Team, die bis hierhin durchgehalten haben, hier Wölfing, Kubiesa und Co., die sich das vielleicht jetzt hier wirklich angehört haben. Aber Kai Salzmann und Co. Es hat sehr viel Spaß gemacht. René, vielen, vielen Dank. Nicht nur für ein tolles Wochenende mit dir
Danke
gemeinsam,
euch.
Sondern vor allem auch danke für diesen Podcast.
Danke, hat Spaß gemacht.
Ja, und grüß deinen Sohnemann, der ist mit mir E-Scooter gefahren und hatte keine Angst.
Übrigens, der nächste Podcast wird ein ganz besonderer, Eddie. Willst du es sagen?
Yes. Nee, sag du's.
Wir werden ihn zum ersten Mal live produzieren. Also er wird nicht live gesendet, aber wir werden zu dritt vor Publikum sitzen auf einer Bühne, und zwar am Samstag auf einer Bühne, der Hauptbühne der IAA. Da werden also Eddie Mielke, Timo Scheider und meine Wenigkeit auf einer Bühne sitzen und eine Stunde labern in unsere Mikros rein. Es wird der erste Live-Podcast sein, Eddie. Man kann sagen,
Absolut.
Wir gehen auf Tournee. Ja.
Ja. Mini-Tournee. Finde ich gut. Freue ich
Sehr
mich
geil.
Schon drauf.
Und den
Und
könnt
ich
ihr
habe
euch dann
gehört,
nächste Woche
René,
anhören.
und ich hab gehört, René ist auch da auf der IAA.
Ich laufe da auch mal vorbei. Genau.
Stimmt. Du bist ja zu Gast. Richtig.
Aber nicht im Podcast.
Nee, nicht
Ich
im
bin nur
Podcast.
kurz zu Gast und sag Hallo.
Aber du bist auf der Bühne bei mir zu Gast, ne? Wir haben Gerhard Berger zu Gast
Richtig.
und Nick de Vries kommt, der Formel-E-Weltmeister und so. Also wir haben da richtig Bambule am
Genau.
Samstag, 11.09. auf der IAA. So, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören an euch alle. Eddie und René, vielen Dank, schönen Abend. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte gerne uns eine Bewertung dalassen oder ein 5-Sterne-Lob oder auch ein 3-Sterne-Lob oder whatever. Wichtig ist immer nur für uns, dass ihr einen Screenshot macht und das Ganze postet. Das würde uns wirklich helfen, einfach damit noch mehr Motorsport-Fans von diesem schnuckligen, schönen kleinen Podcast erfahren. Vielen Dank und in diesem Sinne bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.